Peter, es checkt 24 Doppelpass. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fast ein Drittel der Saison ist schon wieder vorbei. Und der deutsche Meister, der kommt einfach nicht in Tritt. Die Sorgen beim Trainer Niko Kovac werden immer größer. Spätestens gestern nach dem Ausgleich der Freiburger wieder 2 Punkte liegen gelassen. Und auch die Bosse sehen nicht unbedingt zufrieden aus. Im Moment ist Training. Wir schalten natürlich gleich live zur Säbener Straße vor dem Topspiel am kommenden Samstag. Da muss nämlich der deutsche Meister zum Tabellenführer nach Dortmund. Zwischendurch noch die Champions League kurz gegen Athen, aber das ist eher wohl eine Pflichtaufgabe. Sie sehen unseren Mann, Stefan Kumberger, zu ihm werden wir gleich schalten und alle notwendigen Informationen bekommen. Noch schlechter geht es zwei anderen Clubs in der Fußball-Bundesliga. Markus Weinzierl, der schlechteste VfB-Trainer bisher. 3 Spiele, immer noch 0 Punkte und 0 Tore. Also, wo soll das bloß hinführen? Beim VfB und auch in Hannover wird die Situation immer brenzlicher. Die haben nur einen Zähler mehr als der VfB, nämlich 6. Heißt Relegationsplatz momentan. Und auch da natürlich die entscheidende Frage. Warum ist das seit 30 Jahren die schlechteste Ausbeute ever, ever? So, und meine beiden Gäste, die begrüße ich ganz herzlich. Ehemalige Weggefährten. Der eine hat so gut wie alles gewonnen. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Champions League. Und der andere war 356 Mal in der Bundesliga auf dem Platz. Hier sind Andreas Möller und Halil Altdorf. Hallo von Adel und Benz. Guten Morgen. Euer Applaus. Halil, bist du viel in den sozialen Netzwerken unterwegs?
Nein.
Gut, oder auch nicht. Es gibt andere Menschen, die das machen. Ne? Ja, guck mal auf einen Post gestern. Frau von Thomas Müller, Lisa Müller. Er hat nicht lange Bestand gehabt, aber sie hat geschrieben, mehr als 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat. Wer gemeint ist, ist klar, Niko Kovac, dann wurde nämlich Thomas Müller eingewechselt. Was würdest du deiner Frau sagen? Schönen Dank, oder?
Er wäre, glaube ich, ein bisschen unangenehm geworden, wenn ich nach Hause gekommen wäre, ehrlich gesagt.
Ja, wir müssen darüber sprechen, Andi. Wir müssen aber auch über nächste Woche schon mal ein bisschen sprechen. BVB gegen die Bayern. Du hast wie oft 12 Mal das Duell gehabt, glaube ich, ne? Habe ich gelesen. Fast ausgeglichen, 2 Mal gewonnen, 7 Mal unentschieden, 3 Mal verloren.
Okay.
Was erwartest du am Wochenende?
Ja, ich denke, da freuen wir uns alle auf so ein Spiel. Klar, Borussia Dortmund 4 Punkte vorne und ja, ist eine Riesenmöglichkeit, sich jetzt auch vielleicht mit einem Sieg, also für eine ganz, ganz lange Zeit vorne festzusetzen. Und was erwarte ich? Ja, ich glaube, die Bayern werden eine Trotzreaktion starten wollen und die Dortmunder haben das Heimspiel. Ja, das wird ein richtig heißes Spiel.
Also freuen wir uns drauf. Und so weiter Gäste heute Morgen vom Münchner Merkur, Günter Klein.
Hallo, guten Morgen.
Unser Sport1-Experte Mario Basler.
Morgen.
Stellvertretender Sportchef der Bild in NRW, Joachim Schuh.
Morgen.
Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Und meine Partnerin ist auch wieder da. Ruth, guten Morgen, Ruth.
Freut mich, guten Morgen, hallo.
Es gibt noch eine Erfrischung, wie du siehst. Ja. Wollte ich nicht unterschlagen, wie immer alkoholfrei. Also keine Sorgen.
So auf viel geht's. Zeit muss sein, es muss um euer leibliches Wohl auch gesorgt sein. So, Thomas Müller hat dann eigentlich noch ganz souverän und auch charmant auf diesen Post reagiert von seiner Frau. Aber Souveränität auf dem Platz lassen die Bayern momentan vermissen. Damit meine ich jetzt nicht nur Thomas Müller, sondern eben die ganze Mannschaft. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist nicht überzeugend. Sie haben sich im Pokal gegen einen Viertligisten weitergekämpft und dann dieses 1:1 gegen den SC Freiburg zu Hause. Zwar viel Ballbesitz, aber wenig Effektivität und diese Dominanz der letzten Jahre, die vermissen wir eben alle. Und unsere Frage der Woche lautet demnach, sind die Bayern einfach nicht besser? Was sagen Sie dazu? Rufen Sie an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns auch wieder via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting ist auch schon online gestellt. sport1.de/mittendrin. Da können Sie schon fleißig abstimmen, ja oder nein. Und wir bauen das dann in unsere Sendung wie gewohnt ein. Dankeschön.
Ja, danke Ruth. Starten natürlich mit dem deutschen Meister. Die scheinen wirklich in der Krise zu sein. Spielerisch war das in letzter Zeit schon nicht so besonders. Jetzt bleiben auch wieder die Ergebnisse aus. Die letzten 4 Heimspiele konnten die Bayern nicht gewinnen. Der Rückstand auf Borussia Dortmund wird immer größer und die Ratlosigkeit auch.
Autorität sieht anders aus. Kovacs Krise vergrößert sich, Undiszipliniertheiten im Kader, Indiskretionen, die aus der Kabine an die Presse gelangen und selbst Spielerfrau Lisa Müller übt öffentlich Kritik am Cheftrainer ihres Mannes.
Ich finde es jetzt im Nachhinein nicht unbedingt super, aber ja, die liebt mich halt, was soll ich machen.
Die Liebe der Spieler zu ihrem Trainer scheint mittlerweile nicht mehr ganz so uneingeschränkt zu sein.
Ist denn der Job des Trainers in Gefahr, wenn er Dortmund verloren wird?
Fragen Sie bitte solche blödsinnigen Fragen.
Unter Kovac spielt der Rekordmeister seit Wochen uninspiriert und fehlerhaft. Kaum klare Torchancen vorne und hinten steht die Null höchstens noch in Ausnahmefällen. Nur 20 Punkte nach 10 Bundesligaspielen. So schlecht war Bayern München seit 8 Jahren nicht mehr. Damals wurde dann Dortmund Meister. Die Baustellen der Bayern heute, viele Verletzte, ein zu dünner Kader und einige Leistungsträger, die nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind. Auch der Versuch der Bayern-Bosse vor 2 Wochen, sich in einer Wut-PK schützend vor den Kader zu stellen, verpufft wirkungslos. Fazit: 4 Punkte Rückstand auf den BVB und das Transferfenster ist noch wochenlang geschlossen. Viele Probleme, wenig Möglichkeiten. Zum ersten Mal seit Jahren wirkt Bayern München hilflos.
Marcel, auch der Trainer aus deiner Sicht?
Er probiert alles, aber am Ende geht es darum, was zeigen sie. Und bei Bayern ist ja der Anspruch was anderes, als nur die Punkte einzupfeifen. Früher hat man ja gesagt, komm, wurscht, die Bayern spielen halt ihr Ding runter und gewinnen's und putzen sich im Mund ab, ziehen weiter. Jetzt gewinnst du nicht mal mehr sowas und spielst. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Nationalmannschaft. So die Testspiele vor der WM. Also ich bin in Rödinghausen, denkst du, ach komm, jetzt hör auf, ist doch nur ein Pokalspiel. Aber war nicht gut. Woche darauf Freiburg, wieder nicht gut. Irgendwann mal hat's was Strukturelles und dann gucken alle auf den Trainer. Und er ist ein junger Trainer und ich habe im Moment das Gefühl, ich denke, das werden wir diskutieren, dass da einige in der Kabine ihn austesten. Im Umgang.
Wobei, definitiv. Mario, also früher sind auch immer Sachen rausgekommen, ne? Das ist für dich wahrscheinlich keine Überraschung, oder?
Ja, dass mal Dinge rauskommen, ist ja klar, aber ich sehe das ähnlich wie Marcel, aber ich glaube auch, dass Nico im Moment, er gibt mir das Gefühl, dass er während dem Spiel nichts verändern kann. Ja, also es gibt viele Trainer, die ändern dann auch mal während dem Spiel so taktische Dinge, stellen mal ihre Mannschaft so ein bisschen um.
Woran machst du das fest? Dass er
weil ich es nicht sehe. Nicht ich wechselt, sehe nicht, dass anders, das Spiel wechselt. Dann irgendwann mal ein bisschen anders wird, über 90 Minuten. Im Moment spielt Bayern, muss man sagen, ihren Stiefel runter. Es kommt nichts Überzeugendes rüber. Jetzt hat man gedacht, ja, die letzten 4 Spiele haben sie alle gewonnen. Jetzt kommen sie so langsam wieder. Aber das Spiel auch gestern wieder, das war so ein kleiner Offenbarungseid. Es ist keine Bewegung vorne in der Offensive drin. Typisches Beispiel war bei der ersten Chance von Lewandowski. Alaba flankt den Ball rein. Und wenn du in den Strafraum guckst, ist nur Lewandowski drin und 5 Freiburger. Und alles andere ist außerhalb des 16ers. Da ist keine Laufbereitschaft da, da ist keine Bewegung im Spiel. Und deswegen hat es Bayern auch so schwer. Und ich glaube einfach, Nico vermittelt mir im Moment, ich glaube, dass er ein guter Trainer ist, aber er vermittelt mir im Moment, er kann diese Mannschaft nicht anders da einstellen.
Ich glaube eher, dass er ein Problem hat, an die Spieler richtig ranzukommen. Ich sage mal, wenn so ein Mats Hummels auf der Bank sitzt, das ist ja einer, der das mit Sicherheit nicht gut wegstecken kann. Ich glaube, darüber läuft, oder Ribéry und Robben, reden wir oft genug drüber, dass darüber schon so ein bisschen Theater dann losgeht und dann sitzt Müller noch draußen. Er probiert alles, bringt andere, aber die, die er vielleicht bringen müsste oder die das Selbstverständnis haben, immer zu spielen, die lässt er mal draußen, schon hast du Theater. Ich fand gerade die Wortwahl von Thomas Müller übrigens gut auf dem Post. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber wenn er sagt, so im Nachhinein, finde ich das auch nicht gut. Das Klinken, was meine Frau da gemacht hat, heißt das vielleicht vorher, oh, wir haben mal drüber gesprochen zu Hause und mach mal ruhig. Und jetzt so im Nachhinein.
Das ist ein Stimmungsbericht im Prinzip.
Nee, aber so im Nachhinein, ich meine, er könnte auch sagen, oh, das fand ich jetzt nicht gut, was er gemacht hat. Aber es klingt so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob vielleicht haben Sie morgens am Frühstückstisch mal gesprochen, wenn das wieder nicht ist oder sonst irgendwas. Mensch, ja, vielleicht mache ich mal einen.
Bin ich sehr bei dir. Meine Frau käme nicht auf die Idee, wenn wir nicht vorher die Dinge in eine bestimmte Richtung diskutiert hätten zu Hause.
Dann stelle ich mir auch nur die Situation vor. Sie sitzt auf der Tribüne mit den anderen Spielerfrauen und sagt, jetzt hau ich mal einen raus. Und die drumherum sitzen ja auch, mach ruhig mal. Kann auch sein.
Also ich glaube, man muss vielleicht Lisa Müller, die kriegt jetzt viel ab, in ein paar Sachen in Schutz nehmen. Erstens, sie bespielt ihren Instagram-Kanal mit 230.000 Followern ja selbst. Also in der Regel macht er das bei Leuten, die eine große Anhängerschaft haben, die einigermaßen prominent sind, eine Agentur. Sie macht ihre Sachen selber, dadurch ist es authentisch, finde ich schon mal gut. Ich würde sie auch nicht allein auf die klassische Rolle der Spielerfrau reduzieren. Sie ist ja selbst Leistungssportlerin, Dressurreiterin, kann man vielleicht sagen, ist der Gaul mit ihr ein bisschen durchgegangen in dem Fall.
Ui. Ja, kostet es was?
Nein.
Und ich fand jetzt auch, wie es Ruth schon sagte, die Reaktion von Thomas Müller fand ich okay. Er ist ja da höchst verlegen in der Sache, weil natürlich jeder schlussfolgern kann, was der zu Hause gesagt hat, dass er mit dem Trainer und mit dessen Einstellung vielleicht
nicht so zufrieden ist. Wenn du immer auf der Bank sitzt oder nicht.
Thomas, ganz kurz, warte mal, ich muss schnell was posten. Ich stehe Bayern München nicht zur Verfügung.
Bei allem Respekt, selbstverständlich wird zu Hause darüber gesprochen, wie es auf der Arbeit läuft oder wie momentan die Beziehung zum Trainer oder Mitspielern ist. Aber so eine Aktion ist definitiv respektlos, weil dort ist jemand, der sich, glaube ich, Tag und Nacht für den Verein zerreißt und versucht, das Beste daraus zu machen. Er ist neu in so einem großen Verein. Klar, er war zwar Spieler dort, aber das gehört sich einfach nicht. Dadurch schadet man nicht nur dem Trainer, der Mannschaft, sondern dem ganzen Verein. Da bringt man einfach nur noch mehr Unruhe rein. Und das geht einfach nicht.
Das ist eine Unbeherrschtheit für Sekunden. Ja. Nur es ist halt mal in der Welt und da müssen alle Seiten sie irgendwie moderieren. Und ich denke, dass es da halt relativ schnell eine Aussprache geben wird. Die Problematik, die der FC Bayern sich stellen muss, ja eigentlich eine größere ist.
Alle Scherze haben ihre Zeit. Es ist der falsche Scherz zum falschen Zeitpunkt. Die Bayern haben einen jungen Sportdirektor, der ständig von außen hinterfragt wird. Sie haben einen jungen Trainer, das kannst du ihm nicht zum Vorwurf machen. Nee. Aber so Sprüche wie von Rammes, das ist schon wieder ein paar Wochen her. Und das zieht sich also. Das hier ist nicht Frankfurt. Das ist ein Spruch, der ist brandgefährlich. Ja. Wenn du dann nicht sofort sagst, pass mal auf, mein Freund, dir helfe ich gleich. So. Was ich vorhin gesagt habe, ich habe den Eindruck im Moment, dass ein paar von denen, die nicht ganz zufrieden sind, und die wird es immer geben bei einer Mannschaft mit der Qualität, und es sitzen welche sogar auf der Tribüne, im Moment nicht, weil sie so viel verletzt haben, lass die mal alle da sein und nur 11, so viel ich weiß, können spielen. Ich habe den Eindruck, dass da einige diesen Trainer austesten im Moment. Wie weit kann man gehen? Diese Geschichte, was in der Zeitung jetzt stand, was auch von innen kam angeblich, sie sollen alle gemeinsam den Bus verlassen. Wo sind wir hier? Sind wir verrückt? Jetzt stell dir aber das andere Bild vor. Sie gehen raus und einige.
Aber was spricht dagegen?
Nichts spricht dagegen, aber dass du das anordnen musst.
Ach so, und dass du sagen musst, meinst du?
Ich glaube nicht, dass bei Jupp Heynckes irgendeiner drin geblieben wäre, wenn der gesagt hat, so raus alle. Und so. Ich sage nicht, dass Jupp Heynckes besser ist als Kovac. Das werden wir erst mal in vielen, vielen Jahren sehen. Ich sage nur, das ist ein junger Trainer. Und das war einer, wenn der die Augenbrauen hochgezogen hätte, glaube ich, wären solche Scherze, auch der von Frau Müller, zu diesem Zeitpunkt nicht gefallen. So. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Du hast auf der einen Seite hast du das Extrem dieser Pressekonferenz, wo du sagst, Freunde, ihr verschießt aber alles Pulver, was es so gibt, um abzulenken. Und zwei Wochen später hast du, aus der Kabine kommt das, die sollen jetzt gemeinsam den Bus verlassen, die sollen gemeinsam zum Aufwärmen. Das ist ein Spektrum. Und dann spielst du so einen Fußball. Also ich, das sieht überhaupt nicht gut aus.
Ja. So was wird ja gezielt gesteuert, würde ich sagen. Solche Informationen, die nach außen tragen, werden ja irgendwo auch gezielt gesteuert. Und ich stelle mir nur die Frage, wie wäre der Niko Kovac angesehen jetzt in Bayern, wenn er vielleicht das Pokalfinale vorher noch verloren hätte? Wenn ihm im 0-4, was ja vielleicht möglich gewesen wäre, Bayern gegen Frankfurt, du kommst als 0-4
Verlierer. Hat er aber nicht, ne?
Nee, deswegen, das war ja schon ein Vorteil für ihn. Ich sag mal, ein bisschen gucken sie dann hoch, aber.
Was bedeutet das für Niko denn jetzt?
Also ich bin jetzt kein Bayern-Spezialist. Ich habe natürlich auch wie auch viele Spiele verfolgt. Ich glaube, was der Marcel gesagt hat, da steckt viel Wahrheit dahinter. Ich glaube, dass im Innenverhältnis einfach Trainer, Mannschaft, dass da viel diskutiert wird, dass da viel Unreines ist und dass da, denke ich mal, die Verantwortlichen viel aufarbeiten müssen. Ich glaube, da ist irgendwie was verrutscht. Und das macht sich natürlich dann auch auf dem Platz bemerkbar. Die Bayern spielen keinen guten Fußball. Ja, man orientiert sich natürlich jetzt im Moment auch an Mannschaften wie Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, die natürlich da ein Feuerwerk nach dem anderen da abblasen. Ich glaube, dass im Moment bei Bayern München einfach so dieser Haussegen schief hängt. Unabhängig davon, dass ich von Niko Kovac total überzeugt bin. Hat in Frankfurt super Arbeit geleistet, einen super Job gemacht, ja, wo er die Mannschaft übernommen hatte, bis hin zum Pokalsieg. Aber ob man das, seine Trainertätigkeit 1:1 auf den FC Bayern München übertragen kann, mit seiner Reputation, wo vorher ein Guardiola war, vorher ein Ancelotti war, wo Trainer, in Klammern Heinkes Persönlichkeiten da waren, die hatten, glaube ich, ein anderes Standing. Und jetzt will er vielleicht seine Linie von Frankfurt bei Bayern so ein bisschen durchdrücken. Aber bei Bayern hast du halt zig Weltmeister, nur Superstars. Und da ist halt sehr viel Feinfühligkeit gefragt.
Ich glaube einfach, dass das Thema natürlich jetzt riesengroß ist für viele, weil das einfach Bayern München ist und die spielen halt die letzten Wochen nicht so, wie man sie die letzten Jahre immer gesehen hat. Aber ich glaube, es sind so kleine Schrauben, an denen man drehen muss. Meine Meinung ist, das einzige Problem momentan bei Niko ist, dass er einfach die Spieler spielen lassen muss, die in der Hierarchie ganz oben sind. Und wenn man gegen Freiburg zu Hause spielt, es läuft die letzten Wochen nicht so gut, dann muss man solche Spieler wie Frank Ribéry und Müller definitiv spielen lassen, damit sie auch wieder dahin kommen, wo sie mal waren. Und wenn man solche Sachen abstellt, bin ich der Meinung, dann kommen sie wieder auch in die richtige Spur. Und wir reden von Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Aber im Endeffekt hat Dortmund in Anführungsstrichen nur 4 Punkte Vorsprung. Und das kann auch nächstes Wochenende wieder ganz anders aussehen.
Ich glaube, es ist mehr als eine aktuelle Krise. Also man sieht ja eine Entwicklung der letzten Jahre, die dann irgendwann nach der Guardiola-Zeit eingesetzt hat und wo Bayern vor einem Jahr war, als dann Ancelotti ja entlassen werden musste. Ja, das kam ja nicht von ungefähr. Da war ja die Problematik schon die gleiche, dass halt die Mannschaft doch über ihren Zenit hinausgespielt wirkt und dass, einfach die Zeit, die ganz große Zeit abgelaufen schien. Jupp Heynckes hat das dann halt nochmal hingekriegt, weil er natürlich die Persönlichkeit ist, die alle mit Ehrfurcht begegnen. Ja, also dem will man nichts Böses tun. Deswegen würden da alle sofort aus dem Bus rausgehen. Also da käme keiner auf die Idee, ihn irgendwie in irgendeiner Art zu provozieren. Und es war auch halt das absehbare Risiko mit dem Niko Kovac, der eben nicht diese Vita von Jupp Heynckes hat, der bei Bayern.
Aber das Risiko war ja klar, ne?
Das war klar, ja. Der bei Bayern halt also war, aber Mitläufer mehr in diesen 2 Jahren und der als Trainer jetzt diesen schönen Erfolg mit Frankfurt hatte. Aber es ist halt noch nicht das, wo der Bayern-Spieler sagt, als Weltmeister, guter Mann, blicke ich auf zu ihm.
Aber dann sind die heißt ja im Umkehrschluss auch, und das glaube ich da, dass ein bisschen in der Kaderplanung auch schon was falsch gelaufen ist. Natürlich. Wenn die Spieler alle so über den Zenit hinaus sind, die haben, glaube ich, im Sommer fast gar nichts gemacht oder gar nichts gemacht, war man da zu blauäugig möglicherweise, hat gesagt, das reicht nochmal für ein Jahr, dann gucken wir in Ruhe. Jetzt kriegen sie die Quittung dafür wahrscheinlich.
Und Niko hat ja auch gesagt, er ist mit dem Kader erstmal zufrieden, ne? Zumindest nach außen hin. Ich weiß nicht, was
ihn naja, war. Weil er Niko ist. Also ich meine, Niko
das wollte ich gerade fragen.
Niko kann ich nicht antreten und sagen, so, ja. Aber jetzt erzähle ich euch mal, wie es hier gemacht wird. Da hätten die gerade gesagt, ich glaube, dann lassen wir die ganze Idee. Hier ich habe den Eindruck, bei Bayern hat man versucht, die Zeit anzuhalten. Und das kriegst du nicht hin. Und das kannst du Kovac nicht vorwerfen. Du kannst ihm nur vorwerfen, dass er vielleicht, dass er hergekommen ist unter diesen Umständen und dass er sich das antut. Wenn du ihn nochmal, wenn du ihn mit, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, dachte ich, wenn du den Trainer nach 8 Spieltagen, 9 Spieltagen schon so schützen muss. Das von außen, es wird alles nur von außen reingetragen. Er macht, glaube ich, im Moment auch ein bisschen den Fehler. Er sagt das mir auch ein bisschen zu oft. Nee, Nico, es wird nicht von außen reingetragen, sondern es ist von innen nach außen, werden die Dinge getragen. Und dann, dass dann die Öffentlichkeit sagt, ich habe nochmal, genau, ach so, ja, nicht gut, nicht gut.
Warst du früh?
Für ihn? Nein, es war zu spät für diesen Kader, glaube ich. Und da hätte man ansetzen müssen bei den beiden.
Ja, das ist richtig.
Ich finde ihn als Mensch...
Ich meinte, die PK war nicht zu früh.
Sie war definitiv zu früh.
Sie war im Inhalt in vielem völlig so daneben, aber sie war von der Intention her, so wie ich sie verstanden habe, nämlich als Zeichen nach innen, wir stehen vor euch, aber jetzt müsst ihr euch mal was abliefern und den Trainer schützen, war sie verdammt früh. Verdammt früh.
Aber da muss man doch erstmal wissen, was sie damit eigentlich bewirken wollten. Das wissen wir ja nicht.
Aber wir können spekulieren.
Weißt du das?
Nach außen.
Wir spekulieren also nur, aber vielleicht haben sie ja das erreicht, was sie wollten und die Früchte werden sie vielleicht die nächsten Wochen
tragen. Wir haben danach gewonnen in Wolfsburg. Wenn es das vielleicht war, hat es an dem Wochenende gereicht.
Und danach hat es nicht mehr so aber richtig gut. Rödinghausen nicht und nicht besonders gut. Und jetzt Freiburg nur zwei Spiele.
Aber was ist denn, wenn sie wieder ins Rollen kommen?
Ja, aber
wenn sie ins Rollen kommen, dann haben sie wieder 10, 15 Punkte mehr. Deswegen.
Marcel, was ist, wenn die Samstag in Dortmund gewinnen? Was machen wir dann?
Alles wird gut. Nein, es wird sich trotzdem nichts ändern daran, dass dieser Kader ähnliche Probleme hat. Richtig. Guck nach Real Madrid. Du hast so vieles gewonnen, du hast mit großer Leichtigkeit alles gewonnen, aber biologisch geht es einfach weiter. Und du siehst heute, du siehst Ribéry und du liebst doch diesen Spieler. Ja? Wer das nicht toll findet, wie der seine Jahrzehnte hier gespielt hat, gefühlt, der ist ja verrückt. So, und du siehst aber, der kommt, der will und es fehlen ein paar.
Sie sagen es ja auch selbst, Andi. Ist ja nicht so, dass das nur von außen wirklich kommt, sondern sind ja selbst nicht zufrieden mit dem.
Ja, die Mimik der Spieler, die Körpersprache. Wenn ein Spieler ausgewechselt wird, ja, ein Ribéry, oder, ist ja ganz klar. Also die
und wir messen ja alles an den Ansprüchen der Bayern und an ihren Möglichkeiten.
Kleine Egoisten
drunter.
Wenn man genau hinschaut, in der Vorbereitung war Frank Ribéry für mich der beste Mann. Richtig. Anfang der Saison der beste Mann. Ja. Und wenn ich dann sehe, so ein Spieler, wenn er sagt, ich bin fit, klar ist er vielleicht nicht mehr wie der vor 3-4 Jahren war, aber er macht den Unterschied aus. Ja. Ob das die Halbfinalspiele letztes Jahr gegen Real Madrid waren, er war der beste Mann. Man hat gesehen, nach 70 Minuten ging es nicht mehr so, aber er macht den Unterschied aus. Wenn er sagt, er ist fit, dann muss er spielen.
Ja, aber
das ist außer Frage. Und alleine die Aktion gestern mit dem Elfmeter, da war eine Elfmetersituation. Ich habe den Frank noch nie so gesehen. Keine Reaktion.
Ja, aber
wenn ihr genau hingeschaut habt, Elfmetersituation, das Spiel ist noch nicht entschieden. Keine Reaktion von ihm. Ja. Das zeigt einfach, wie es ihm momentan mental geht.
Ja, aber was sagst du denn zu so Spielern wie Thomas Müller, der nachweislich seine Leistung im Moment nicht bringt oder auch schon bei der WM nicht gebracht hat oder so? Nur weil er Thomas Müller heißt, muss jetzt Niko Kovac
haben. Er muss spielen.
Aber trotzdem steht er in der Hierarchie weit oben. Und wenn die Hierarchie...
Ja, aber du musst doch als Trainer auf den Leistungsdrang auch gucken und sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass er 100% bringt im Moment. Ich gebe ihm lieber eine Pause. Da muss doch auch ein Spieler wie Thomas Müller mal mit klarkommen können.
Ja, müsste
meine ich.
Ja,
klare Elfmeter meiner Meinung nach. Und
wenn das Innenleben vom FC Bayern in Ordnung ist, dann ja. Aber ich glaube auch, dass das, du kannst diese Hierarchie mal den Hummels draußen lassen, Ribéry draußen lassen, Müller. Ich meine, die reden ja auch untereinander. Da kommt mal der eine oder andere Spieler hin und sagt, ey, warum spielst du nicht? Verstehe ich gar nicht. Warst du eigentlich ganz gut im Training? Das sind alles so Zeichen. Heißt, ich glaube, ist nicht gut. Du musst die Weltmeister einfach spielen lassen.
Also du brauchst gar keinen Trainer bei Bayern, sondern mehr so einen Dompteur. Der sagt, die sollen ihre Nummer da abziehen.
Natürlich
und
Du musst moderiert werden. Ja. Du musst wahnsinniger Psychologe sein, um diese Gang bei Laune zu halten.
Das wenn du aber diese Gnabrys und sowas ranführen willst und du setzt den Leistungsgedanken
fort,
einfach außer Kraft.
Ach so, außer Kraft.
Oder zumindest teilweise. Wenn du sagst, die spielen immer, die müssten jetzt alle
spielen. Das sage ich nicht.
In großen Teil folge ich ja. Aber das ist eine Falle.
Aber Marcel, das beste Beispiel ist doch, wenn man den Coman nimmt. Er ist gekommen vor 2-3 Jahren und die haben ihn langsam wirklich so herangeführt, dass er jetzt eigentlich der Flügelstürmer Nummer 1 ist. Klar, leider Gottes ist er jetzt verletzt, fehlt der Mannschaft extrem, aber so muss es sein. Ein Gnabry, der ist vor 3-4 Monaten erst zu den Bayern gekommen, also muss er sich erst hinten anstellen.
Aber so ein Spiel
und das ist so.
So ein Spiel wie gestern hat er vielleicht bewusst einen Gnabry ihm gebracht, weil er dachte, so Leute wie Ribéry, Robben brauche ich nächste Woche in München, da sollen die richtig fit sein. Freiburg können wir auch mit Gnabry
oder sonst was schaffen. Es läuft momentan einfach nicht. Die Jungs brauchen die Spiele, um sich Selbstbewusstsein zu holen.
Alle, sagen wir mal so, es läuft nicht ganz rund. Ne? Die Ergebnisse waren ja zuletzt in Ordnung. Der Sportdirektor hat sich auch geäußert, war auch allerdings ein bisschen ratlos.
Das ist das Rezept. Und der Trainer jede Woche sagt, wir müssen es verbessern, defensiv, offensiv, aber es gibt ja keine Fortschritte.
Ja, das frage ich mich auch. Das ist auch nicht zu beantworten, erstmal.
Wir versuchen uns gleich mal, das zu beantworten. Schalten dann live zur Sebener Straße. Stefan Kumberger ist vor Ort. Das Training der Bayern, öffentliches, wie wir sehen. Wir sind gleich wieder zurück. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Also die Bayern lassen wieder 2 Punkte gestern liegen. 1:1 zu Hause nur, muss man sagen, gegen den SC Freiburg. Und hinterher hat sich auch der Sportdirektor den Kollegen gestellt.
Das ist das Rezept. Und der Trainer jede Woche sagt, wir müssen es verbessern, defensiv, offensiv. Aber es gibt ja keine Fortschritte.
Ja, das frage ich mich auch. Das ist auch nicht zu beantworten, erstmal. Wie schon gesagt habe, also ich habe ja schon gesagt, wieder die ersten 20 Minuten haben wir das wirklich gut gemacht. Das sah richtig nach Fußballspielen, richtig nach Freude, nach Spielfreude, nach Druck aus. Dann haben wir eben nicht die Tore gemacht und dann, je länger das Spiel dauert, eben, wurde das immer langsamer und langsamer. Und ja, wie gesagt, hat nicht gut ausgesehen.
Mario, wie interpretierst du die Aussagen? Mario?
Ach so. Sehr ratlos. Der Salihamidžić ist natürlich, wenn man vor 14 Tagen sieht, wie er bei der Pressekonferenz aufgetreten ist und dann 14 Tage später völlig ratlos dasteht. Also, so wie sie gestern gespielt haben, so hat er sich nach dem Spiel hingestellt. Grausam. Ja.
Als es vor einem Jahr hieß, Hasan Salihamidžić wird dann den verwaisten, seit der Sommerzeit verwaisten Sportdirektorenposten einnehmen, da haben ja alle erst mal gesagt, kann ja gar nicht sein. Ja, das ist einer, der wird dem Bossen nicht widersprechen. Aber genauso ist es dann gekommen. Also dieses Bild bestätigt der Brazzo ja Woche für Woche. Der ist ja eigentlich als Spieler war der ein super Typ. Ja, immer schön drauf. Der ist auch, was wenige Leute wissen, als Geschäftsmann ziemlich erfolgreich. Der betreibt mit einem Partner in Frankfurt 15 Hotels und Boardinghäuser. Also der hat sicher ausgesorgt. Und das ist wahrscheinlich halt für ihn so ein besseres Hobby, so im Fußball ein bisschen Bedeutung zu haben. Aber Markenbotschafter bei Bayern, das war es dann eigentlich. Ja? Also Sportdirektor, wo man von null auf einer Sekunde dann praktisch ein druckreifes Statement abliefern muss, das kann er nicht. Das kann vielleicht jemand wie der Sebastian Kehl in Dortmund, der macht das ganz gut. Aber der Brazzo
hat es
einfach auch nicht drauf. Ja? Also das,
du sprichst ihm die Qualität sagen. Ab?
Ich spreche ihm die Qualitäten ab, zumindest. Ich weiß nicht,
kann er es denn überhaupt können, sagen wir mal so?
Man weiß ja nicht, was er hinter den Kulissen macht, ja, so im Zusammenwirken mit der Mannschaft. Das kann man nicht beurteilen, da muss man sich auf die Aussagen von Hoeneß Rummenigge verlassen, aber halt diese Außendarstellung, ja. Also Bayern hat so viele Angestellte, auch in der Medienabteilung. Da sind doch 30 Leute. Warum finden die nicht einen, den da mal halt richtig trainiert, auf solche Situationen vorbereitet? Es muss ja auch klar sein, wenn der rausgeht nach dem Spiel, was für eine Frage kommt, ja. Also da muss vor dieser Glastür, die da zur Mixzone ist, muss nur einer sagen, jetzt pass auf, es kommt wahrscheinlich das und das. Bitte sag vielleicht am besten was mal in die Richtung oder bleib ungefähr, aber lass nicht so einen
Satz raus. Rede viel, aber sag nichts. Ne,
enteiert worden ist er doch schon bei der legendären Pressekonferenz vor 2-3 Wochen. Er sitzt daneben, Hoeneß und Rummenigge hauen drauf, machen, dann darf er auch noch 2 Worte sagen und er redet im Prinzip so ein bisschen hinterher. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn er überhaupt erst gar nicht mit oben gesessen hätte. Hätte er sich weniger geschadet, als so daneben zu sitzen und okay, du darfst auch noch was
sagen. Ich finde, dadurch kann man aber seine Arbeit nicht bemessen. Das halte ich jetzt für völlig falsch. Und der hat natürlich auch gedacht, gestern wahrscheinlich, so nach den letzten Ergebnissen, die Ergebnisse stimmen zumindest mal wieder. Ne? Und jetzt geht es auf einmal doch wieder
nicht so vorwärts.
Ja, Thomas, das finde ich aber auch. Man kann natürlich auch in so eine Position auch hereinwachsen. Wie lange ist er jetzt Sportdirektor? Also das ist jetzt
11 Jahre.
Ja, aber es ist immer noch gerade in den...
Aber die Problematik ist doch, du hast einen jungen Trainer, der in eine solche Aufgabe noch hineinwachsen muss. Und du hast einen jungen Sportdirektor, der in diese Aufgabe hineinwachsen muss. Und dann bist du aber beim FC Bayern, wo du Ergebnisse sehen willst, und zwar automatisch. Und auch noch eine Spielweise, die dominant und leicht ist. Du hast weder die Spielweise, jetzt bist du 4 Punkte hinter Dortmund, und du hast einen Kader, der im Umbruch sein müsste, vielleicht schon ist, aber ohne dass das gezielt gemacht wurde. Du hast Verletzungspech und jetzt hast du eine Situation, zurück auf Anfang, mit einem jungen Trainer, der noch reinwachsen muss in vieles, und einem jungen Sportdirektor, der noch in vieles reinwachsen muss. Und so stellt sich das dann dar.
Ja, und mit Spielern, die schon alles erreicht haben.
Ne? Aber zumindest hast du da einen Umbruch gemacht, das, wie du sagst, wenn die jung sind.
Ja. Also für mich ist es überraschend, dass es er wirkt, nicht vorbereitet auf die Situation zu sein. Und wenn du bei Bayern
was
München
auch
bist,
ja,
wenn du bei Bayern München bist und jeder schaut auf dich, jeder sucht nach Fehler, weil du einfach Nonplusultra die letzten Jahre warst. Und das ist für mich was, wo ich mir sage, wie kann das sein? Du musst ja immer, wird ja auch gesagt, er ist 24 Stunden für den Verein, für die Mannschaft da, und dann bei so einer einfachen Frage, dass man dann nicht mehr weiter weiß, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr fragwürdig.
Die Position des Sportdirektors soll ja sehr stark sein.
Ja, aber die ist
unter Rummenigge und Hoeneß.
Ja, weil erstens, der erste Sportdirektor war ja Uli Hoeneß, über Jahrzehnte. Ja, und dann hat man es mal mit dem Christian Nerlinger probiert, das hat schon nicht funktioniert. Mit Sammer hat man dann eine externe und starke, vermeintlich starke Lösung geholt, aber so wie es dann zu Ende gegangen ist, war ja klar, so stark war dann die Position von Sammer auch nicht. Und er hat es in der Mannschaft auch schwer. Ja? Da gab es ja mal, es hat er mal die Runde gemacht, was er für einen Spitznamen hatte in der Mannschaft, die nannten den Doppel-Null. Ja, also das kann man sich, glaube ich, null Verantwortung, null Ahnung oder so. Es ist unglaublich schwer, glaube ich, bei so einer Mannschaft, als jemand.
Aber das ist schon fast eine Beleidigung, ne? Doppel-Null.
Ja, es war einfach
der so. Der ist nicht von dir, ich weiß.
Ja, und es zeigt, wie schwer
schlimm
es
genug,
ist, die Akzeptanz der Mannschaft zu gewinnen, wenn du oben so starke Persönlichkeiten hast wie Rummenigge und Hoeneß, die ja auch ansprechbar sind. Ja? Wenn ein Ribéry ein Problem hat, wird er das nicht mit dem Sportdirektor besprechen, sondern mit dem Uli Hoeneß, genauso wie Luca
Toni. Aber warum soll er das nicht machen? Warum soll er das nicht machen, Günther?
Ja, aber da brauchen sie ja grundsätzlich. Also Uli und Kalle werden ja immer da sein. Ja. Also da muss doch der Sportdirektorposten abgeschafft werden. Wenn es ja so ist.
Ja.
Ja, da holst du ja einen Teammanager, der so ein bisschen vermittelt zwischen beiden. Aber da musst du einfach hingehen. Also wenn Matthias Sammer, der eine große Persönlichkeit ist, ich glaube schon, dass da auch ein gewichtiges Wort mitzureden hatte. Der hat auch seinen eigenen Kopf, das wissen wir auch. Aber ich glaube jetzt danach musst du dann diesen Posten abschaffen, weil so wie man hört oder wie man sagt, geht keiner zu Brazzo hin, sondern gehen alle direkt zu Uli oder zu Kalle. Ja, dann musst du die Position wieder wegmachen.
Ihr seid schon einen Schritt zu weit. Wenn ein Spieler erst zu Brazzo geht und nicht das Ding mit Niko Kovac klärt, mit dem Trainer. Also wenn ein starker Trainer sagt, pass auf, du gehst nirgends hin. Du bleibst hier, solange ich hier was zu sagen habe. Die Dinge mit dem Sportdirektor klären wir dann, sind ganz andere Dinge. Aber hier sind wir schon zwei Schritte weiter.
Ja, aber also, das kann ja Niko auch nicht. Niko kann ich mir nicht
darauf vorstellen. Darauf will ich ja hinaus. Das macht ihn doch nicht stärker.
Klar.
Und es macht ihn noch schwächer, wenn ein Spieler dann am
Manager
am Sportdirektor vorbei, dann auch direkt zum Tegernsee fährt. Das sind Strukturen, die können nicht funktionieren.
Die Sache ist doch so, wie wird diese Position interpretiert? Muss das jeder so machen, wie es ein Sammer gemacht hat oder wie es ein Michael Zorc gemacht hat? Ich glaube, dass Hasan jemand ist, der sehr, sehr gut bei den Spielern ankommt, der auch für sehr gute Stimmung sorgen kann. Aber wenn man bei Bayern München ist, darf man den Leuten nicht so viel Angriffsfläche geben, vor allem nicht in so einer Situation. Und wenn bei einfachsten Fragestellungen, wenn man da nicht drauf antworten kann, dann wird es halt schwierig. Und das ist genau dasselbe, worüber wir vorhin gesprochen haben, Marcel. Wenn ein Trainer sagt, ja, einen Kimmich stellen wir nicht uns auf der 6 vor und plötzlich spielt er gestern auf der 6 und Martinez sitzt auf der Bank. Keine Ahnung, ob er angeschlagen war oder nicht, aber das sind halt so Sachen, wo dann man immer gerne mal nachhakt und mal bohrt.
Aber dann
so,
sagst du das Gleiche, was...
Warte, Joachim, unser Mann Stefan Kumberger ist ja in der Siebener Straße, der wartet schon die ganze Zeit da und er hat auch gestern mit dem Sportdirektor gesprochen. Der kann uns sicherlich einiges dazu sagen, nach einem Spot sind wir dann bei ihm. Mario, zufrieden jetzt mit deinem Tee, ne?
Ja, ich warte die ganze Zeit schon drauf, an meine Krankheit hat keiner gedacht, aber jetzt bin ich gerade verwöhnt.
Müssen wir uns wirklich Gedanken machen?
Ernsthafte Gedanken, ernsthafte.
Ja. Männergriffe hat er eben gesagt.
So. Ja, ja, ja.
Ab zur Siebener Straße. Stefan, guten Morgen, grüß dich.
Hallo.
Du hast ja aufmerksam zugehört. Ich habe gerade gesagt, du hast gestern mit Brazzo gesprochen. Was war dein Eindruck denn?
Ja, es war so, wir Kamerateams haben uns schon bereitgestellt gehabt und von Seiten des FC Bayern ist uns versprochen worden, dass Brazzo Hasan Salihamidžić mit uns sprechen wird. Er ging dann tatsächlich in unsere Richtung, hat sich aber dann doch entschieden, weiterzugehen. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, Brazzo, wir stehen alle bereit. Und er hat mir dann die Wange getätschelt, liebevoll, und hat dann gemeint, heute nicht, mein Freund. Dann ist er also zu den Printkollegen gegangen und da konnte ich mich dazu schmuggeln und dann kamen eben die Aussagen, die ihn nicht sonderlich gut aussehen lassen.
Training ist, glaube ich, beendet hinter dir, wenn ich das sehe. Wir hatten auch Bilder, die Spieler haben vor dem, weil es öffentliches Training ist, für die Fans auch Autogramme gegeben. Wie war so die Stimmungslage? Wirklich so zerknirscht, wie wir das hier gerade annehmen, oder schon wieder nach vorne geschaut?
Also die Stimmung heute war deutlich besser als gestern Nachmittag, gestern Abend noch. Da waren die Mienen versteinert. Heute das Bild ein bisschen anders. Um 10.16 Uhr ging es heraus auf den Trainingsplatz. Und dann sind alle Spieler, auch diejenigen, die lange gespielt haben, die durchgespielt haben, Niklas Süle in Badelatschen, zu den Fans gegangen, haben Autogramme gegeben, haben Fotowünsche erfüllt, haben das ein oder andere aufmunternde Wort empfangen und dann wurde trainiert. Jetzt vor 10 Minuten ist das Training beendet worden. Mats Hummels steht noch auf dem Platz und übt weite Bälle. Der möchte also für die kommenden Aufgaben gegen Athen und gegen Borussia Dortmund besonders fit sein. Aber insgesamt ist festzuhalten, die Stimmung ist heute betont locker. Gestern nach dem Spiel war das deutlich angespannter.
Was ist denn rausgekommen gestern auch schon bei der Ursachenforschung?
Ja, ich glaube, man hat es ja bei Hasan Salihamidžić gehört. Die Führung ist zurzeit ein bisschen ratlos. Niko Kovac sucht auch noch nach dem Heiligen Gral, nach der Lösung, wie man die Bayern wieder in die Spur bringt. Und die Spieler waren gestern eher wortkarg. Die haben nicht sprechen wollen. Thomas Müller war da ein Beispiel, das man loben möchte oder muss. Der hat mit der Presse gesprochen und hat gesagt, ja, wir sind eben zurzeit in einer Situation, wir können uns nicht aussuchen, ob wir 3 oder 4-0 gewinnen. Also die Zeit ist jetzt knapp bis zum Dortmund-Spiel. Langsam müssen Lösungen her.
Thomas Müller hast du angesprochen. Wir haben eben schon ausführlich über den Post deiner Frau geredet. Du hast dich ja unter die Fans auch da gemischt. Was haben die denn dazu gesagt oder was ist deren Meinung?
Also da herrscht natürlich auch Verwunderung, dass eine Spielerfrau sich da so hervortut und öffentlich den Trainer kritisiert. Allerdings sagen auch viele Fans, die ganze Sache darf man jetzt nicht zu heiß kochen. Es ist immer nur in Anführungszeichen eine Spielerfrau. Thomas Müller selbst hat den Trainer ja nicht kritisiert.
Stefan, dann vielen Dank für deine Geduld. Schönen Sonntag.
Kein Problem. Schöne Sendung noch.
Und dann schauen wir mal auch schon ein bisschen voraus. Wolltest du was sagen?
Nee. Nee. Alles gut.
Du schmunzelst gerade so?
Nee, es war gut analysiert. Alles gut.
Du wolltest ein Kompliment an unseren Kollegen.
Ihr habt gute Leute, ja.
Guck mal, lass uns mal schauen auf den Tabellenführer. Also 15 Pflichtspiele ohne Niederlage. Muss man schon sagen. Hut ab. Saisonrekord damit verbessert und gestern haben sie mal eine ganz, ganz neue Seite auch gezeigt.
Auch das können sie also schultern, einen Arbeitssieg, nicht nur immer Gala mit Torflut. Mal ein dreckiges 1-0 statt Spektakel, Ergebnisfußball statt Hackespitze, 1-2-3. Unter dem kauzigen Trainerfuchs Lucien Favre haben sich die Borussen zum Meisterschaftsfavoriten gemausert. Umso mehr, da die Bayern ins Straucheln geraten sind. Vier Punkte liegt Tabellenführer BVB jetzt vor dem Rekordmeister. Was noch fehlt, ist der endgültige Nachweis der Meisterreife. Also immer schön den Ball flach halten. Am kommenden Samstag zählt's. Beim Showdown gegen die Münchner zu Hause vor eigenem Publikum. Da müssen die Dortmunder beweisen, dass sie wirklich in der Lage sind, die Bayern vom Thron zu stoßen. Aber angesichts des momentanen Trends liegt die Frage ja auf der Hand. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, Joachim.
Ja.
Chancen sind schon groß, ne?
Ja, absolut. Und ich muss einfach mal sagen, ja. Dortmund ist im Moment genau das Gegenbeispiel zu Bayern München. Der Lucien Favre, der moderiert das Team ganz anders. Der nimmt zum Beispiel die Führungsspieler mit. Ich weiß, was sich der Marco Reus gefreut hat, dass Favre kommt. Er hat ihn stark gemacht, er ist in der Form seines Lebens. Der hat also jetzt keine Probleme mit den Stars, sondern und er dosiert gut bei den anderen Jungs. So ein Sancho, den du eigentlich immer spielen lassen könntest, weil er ein irres Tempo hat. Dann lässt er mal wieder draußen, lässt ihn spielen. Also der hat genau die richtige Mischung gefunden im Moment. Und gestern glaube ich, dass es ein, naja, sagen wir mal Arbeitssieg war, war auch nicht unbedingt, dass das nicht vorgesehen war.
Das gehört
war.
Auch mal dazu, ne?
Ich oder? Glaube, die haben auch ganz bewusst ein bisschen das Gas rausgenommen. Die haben jetzt Atletico Madrid in Madrid, dann kommt Bayern München. Du kannst nicht immer nur Vollgas spielen. Ich glaube, der hat bewusst mal ein bisschen gedrosselt. Dafür hat es immer noch gereicht. Und ich glaube, die haben gerade genau die richtige Mischung, das Timing gefunden.
Und Andi, da geht die Rotation im Moment auf, ne? Kann man so sagen.
Ja, der BVB ist auf einem sehr, sehr guten Weg und haben im Sommer hervorragend eingekauft, haben tolle Spieler verpflichtet. Ja, ich habe das erste Spiel gesehen, Leipzig. Das war für mich auch so ein Knackspiel, zu sehen, wo steht der BVB mit Witzel, mit Diallo auch, Delaney im Mittelfeld, Akanji. Die Mannschaft hat einen Umbruch erlebt und es ist eine Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ein Spielwitz kombiniert mit Intelligenz. Ich sag mal, der Top-Transfer war für mich Witzel. Also, der gibt der Mannschaft so viel Sicherheit, da kann sich jeder junge Spieler anlehnen, der verliert keinen Ball. Also, diese Mannschaft strahlt wirklich so viel aus. Und klar, am Samstag kommt der erste Härtetest. Wo steht ganz genau diese Mannschaft? Und da können wir uns alle drauf freuen jetzt.
Hat man mit Delaney und Witzel auch Mentalität dann eingekauft?
Das war ja das, was
die,
was
sie glauben, da gefehlt hat zumindest, ja, auf den Positionen.
Haben sie ja gesehen, also ihre internationale Saison letztes Jahr, das war ein Desaster. Das war zum Fremdschämen, gegen wen die unentschieden gespielt haben, bei allem ja. Respekt. Nein, was sie hingekriegt haben, und jetzt, weil du sagst, das genaue Gegenentwurf zu Bayern. Ein starker Trainer, ein Umbruch, du hast keine grummelnden Allstars. Nochmal, das nicht despektierlich gemeint. Ältere Platzhirsche, sage ich denn es, ältere Platzhirsche, die immer noch gut sind, aber die da sind und du musst das moderieren. Wie oft können die spielen? Das kann Favre stellt 9 Mann rein, 9 Mann raus. Das ist ja nicht alles Weltklasse-Qualität. Das sind so junge, die werden auch noch ihr Lehrgeld zahlen. Sie kassieren auch zu viele Tore, sie lassen auch zu viele Chancen noch zu defensiv. Das ist ja nicht so, dass das eine perfekte Mannschaft ist. Aber sie haben diesen Schritt bewusst gewagt, sie haben ihn gemacht. Jetzt lassen die Bayern so viel liegen und die Dortmunder kommen vor Lachen nicht ins Schlaf, weil sie das einfach aufheben. Mhm. Beobacht mal Favre, der ein Fanatiker ist im Detail. Der steht draußen und sagt, das kann nicht wahr sein. Und also wir kassieren 2 Tore, wir machen da Fehler und wir gewinnen es trotzdem. Ja. Der staunt ja selber.
Lehrgeld zahlen, ne? Das heißt für mich, du darfst zahlen.
So, Andi, ja. Ja, Thomas, Sie haben auch die Balance. Wir haben ja in Wolfsburg jetzt auch keinen Hurra-Fußball gesehen, sondern Sie haben die Balance, Sie stehen auch defensiv jetzt, sehr stabil, sehr stark und ein bisschen kräfteschonend, mal den Gegner kommen lassen und dann schalten sie unglaublich schnell um und kontern. Favre hat es Anfang der Saison gesagt. Und eine Top-Mannschaft, auch international, muss auch kontern können. Mhm. Und das machen sie auch. Und sie sind sehr variabel. Sie können pressen, wirklich ganz hoch pressen. Aber sie können auch mal Tempo rausnehmen, sich ein bisschen erholen und dann wieder Gas geben.
Interessant ist, du sagst, sie stehen defensiv stark. Und das, ob schon noch Ausfälle da jemand. Akanji kann nicht spielen, Schmelzer. Ich weiß nicht, wer da alle fehlt. Trotz
Diallo allem war jetzt auch nicht dabei, ne?
Ja, Diallo auch nicht. Trotz allem stehen die stark. Das zeigt ja, welche Möglichkeiten er in dem Kader hat. Oder wenn du die Wahl hast vorne zwischen Pulisic oder Sancho, die du normalerweise in jeder Mannschaft beide spielen lassen kannst. Er kann sie aussuchen, ja. Entweder oder. Die haben beide ein irres Tempo.
Aber darin siehst du, dass du Disziplin auch in der Mannschaft hast.
Nee, warte, wir schauen gleich noch weiter aufs Topspiel. Wir haben noch
genügend Zeit. So ist es nicht.
Ich glaube nicht, dass dort einer den Bus nicht verlässt bei Fahrenden.
Ich glaube, da geht lieber einer mehr rein als.
Und dann müssen wir über das Aufregerthema der Woche auch noch kurz. Ja, nicht kurz, da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Nicht Super League, ne? Ich glaube, so heißt die in der Türkei, die Liga, ne? Sondern Super League. Also, da ist irgendwas im Busch. Vorher haben Sie noch eine Chance auf 3.000 Euro und ein iPhone XS plus Apple Watch. Viel Glück. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, jetzt zurück beim Check 24 Doppelpass. Schauen uns schon mal ein bisschen voraus auf das Topspiel. Ne? Nächste Woche der BVB empfängt die Bayern.
Ganz genau. Und das Topspiel kommt ja eigentlich für den BVB genau zur richtigen Zeit. Die Bayern schwächeln. Und wenn wir auf unsere Umfrage gucken, die wir auflösen können, dann sehen wir, 76% unserer User sagen, die Bayern sind einfach nicht besser gerade. Und wir haben das neue Voting gestaltet und gestartet. Das sehen Sie jetzt hier bei sport1.de/mittendrin. Wer gewinnt denn das Topduell? Die Dortmunder sind wahnsinnig gut drauf. Auch diese Arbeitssiege gelingen eben. Es ist nicht immer der ganze Glanz. Gestern gegen Wolfsburg ein 1:0. Marco Reus extrem in Form. Da sehen wir jetzt nochmal sein Tor. Auch das nimmt man natürlich mit. Marco Reus ohnehin mit 6 Treffern und 6 Assists. Einfach der Mann, der da auch die ganze Mannschaft mitreißen kann. Und jetzt die spannende Frage. Wir sehen gerade schon 50-50. Darauf würden wir uns ja wirklich sehr freuen, wenn das so spannend bliebe. Denn auch im Netz heißt es, ach Leute, was freue ich mich drauf? Ich weiß, dass die momentane sportliche Situation des FC Bayern eigentlich keinen Grund zur Freude darstellt. Und dieser Herr hier ist offensichtlich Bayern-Fan. Aber dennoch wird es das spannendste Duell zwischen BVB und FCB seit langem. Und auch hier heißt es, bin gespannt auf das Spiel in Dortmund. Aktuell ist der FC Bayern nicht auf Augenhöhe. Es scheint so, als spielen Teile der Mannschaft gegen den Trainer. Anders ist das nicht mehr zu erklären. Ja, da können wir uns doch auf ein wirklich tolles Topspiel mit einer Menge Spannung freuen, würde ich sagen.
Ja, ich bin immer so ein bisschen, wenn ich das höre, da spielen einige gegen den Trainer. Sag ich immer, da schadet man sich ja selbst mit, oder Halle?
Tja, definitiv. Aber ich bin überzeugt davon, dass das ein 50-50-Spiel nächste Woche wird. Einziger Vorteil, was die Dortmunder haben, dass die da zu Hause spielen. Und momentan der Unterschied ist einfach nur, dass viel negative Energie in München ist und viel positive Energie in Dortmund. Und, aber man darf sich davon nicht blenden lassen. Und ich sehe da die Chancen 50-50.
Ich widerspreche dir nur ein ganz kleines bisschen. Die haben noch einen weiteren Vorteil. Was ist, wenn Dortmund 0-2 verliert? Was passiert? Außer, dass man sagt, junge Mannschaft, muss noch lernen. Das war klar, ist alles viel zu gut gelaufen. Jetzt verlieren wir gegen den großen Branchenprimus. Nichts passiert in Dortmund.
Ja, keine Unruhe.
Nein, keine Unruhe, kein Nix. Wenn die Bayern verlieren, du hast 7 Punkte Rückstand, völlig andere Gemengelage. Deswegen ist das ein Luxusspiel für diese Dortmunder Mannschaft.
Lucien Favre ist übrigens auch ein ausgewiesener Bayern-Experte. Also auch zu seiner Gladbacher Zeit hat er die Bayern, als die unter Guardiola waren, wirklich immer vor Probleme gestellt. Und es gibt noch ein interessantes, nerdiges Detail zu Lucien Favre. Man macht jetzt viel mit mathematischen Modellen im Fußball. Da gibt es ja auch die Expected Goals, die viele heranziehen. Also so, da wird dann sogar analysiert, von wo aus eine Chance, ein Torschuss stattfindet, welche Erfolgswahrscheinlichkeit das hat. Und errechnet man die Expected Goals auch auf der Gegentorseite, die Expected Goals ergänzt. Sehe schon Stirnrunzeln in der Runde.
Da muss man Mario angucken. Das ist ja
nicht der schaut ganz böse.
Der hat von überall geschossen, die waren immer drin.
So, also von daher, ja. Mario hat hier alles.
Und Andi übrigens auch.
Ja, aber bei Fabio ist es so, dass der europaweit der Trainer ist, der am meisten von den tatsächlichen Werten abweicht. Also seine Mannschaften schießen viel mehr Tore, als sie schießen müssten nach dem Modell, und sie kriegen weniger. Also das hat der Kollege Christoph Biermann in dem Buch Matchplan aufgeschlüsselt. Das ist wirklich ein sehr interessantes Detail, was natürlich über die Klasse eines Trainers dann schon was aussagt, also über seine taktische Klasse.
Wenn das natürlich immer so eintreffen würde, müsste er immer deutscher Meister werden oder immer einen Titel holen, ne? Also eigentlich.
Wenn die also Statistik er ist Overperformer. Ja, also du musst natürlich du wirst halt mit Hertha und Gladbach wirst du nicht deutscher Meister und mit Nizza wirst du auch nicht französischer Meister. Aber vielleicht wirst du mit Dortmund deutscher Meister.
Ja, okay.
Das ist also sicher so die beste Mannschaft von den Spielern, die er bisher zur Verfügung hat.
Andi, was macht denn der BVB? Die
Statistiken schießen keine Tore.
Mhm. Ja, du musst.
Ah, du wolltest die Tore loswerden, ne?
Ja, ich bin plötzlich.
wenn du schon da bist, klar.
Aber man kann sich natürlich an solchen Sachen auch orientieren, das auf jeden Fall. Und,
was macht der BVB denn besser im Moment? Ja, der BVB ist scheinbar besser als die Bayern.
Hat überhaupt keinen Druck. Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere in Dortmund. Junge Mannschaft, wir spielen schön drauf los. Wir schauen mal. Letzte Saison war nicht so gut. Die Saison, sie wissen, dass sie sich gut verstärkt haben. Sie haben irgendwie keinen Druck. Und genau wie es der Marcel auch gesagt hat, auch für was soll passieren am Samstag, wenn sie verlieren? Okay, ich meine, es ist immer ein besonderes Spiel, Dortmund gegen Bayern. Wir erinnern uns früher, da hat die Luft gebrannt. Aber trotzdem, natürlich möchten wir so ein Spiel auch nicht verlieren, aber trotzdem.
Also ich sehe es nicht.
Ich werde alles dran setzen, um das Spiel zu gewinnen.
Ich sehe die Chance eben nicht 50-50 im Moment. Ich glaube, dass im Moment 70-30 für Borussia Dortmund ist. Weil Borussia Dortmund spielt einen ganz anderen Fußball wie Bayern München. Bayern ist völlig verunsichert. Marcel hat es richtig gesagt. Bayern darf sich keine Niederlage erlauben. Und das kommt dazu. Und Dortmund ist zu Hause so brutal stark. Die marschieren nach vorne. Wir wissen, wie in Dortmund die Luft brennt. Also ich, am Samstag ist für mich ganz klarer Favorit Borussia Dortmund.
Weil sie auch mit und Lucien Favre hat schon mal die oder den stärksten Spieler in der Mannschaft absolut hinter sich. Mit Reus, den er stark gemacht hat als Kapitän, der die Mannschaft führt. Witzel, das sind alles Leute, die auf ihn bauen. Und das ist, finde ich, ganz entscheidend. Wir haben gerade gehört in dem Beitrag noch, wie wichtig Reus im Moment ist mit 6 Toren, 6 Vorbereitungen. Der geht voran, der macht gestern noch mal das Tor. Das ist sein Mann.
Ja, aber wenn man sich genau die Spiele sich anschaut, 90 Minuten lang, also ich kann mich an das Heimspiel erinnern, als die Dortmunder gegen Augsburg gespielt haben. Da hätte auch Augsburg das Spiel gewinnen können, sogar müssen nach den Torchancen.
Hatten viele Chancen.
Und so ein Spiel gestern, wenn es Bayern München wäre momentan, hätten sie 1-1 gespielt. Und Dortmund gewinnt halt momentan.
Nee, Bayern hat auch einen
Fußball gewonnen. Aber sie wissen es.
Nee, aber ich meine jetzt zu Hause.
Aber
jetzt
sie gegen
Freiburg,
es.
Die kommen, geben eine Torchance und kriegen dadurch ein Tor. Und Dortmund gewinnt halt so ein Spiel in Wolfsburg, was auch hätte 1-1 ausgehen können. Ja, aber das ist ein Unterschied. Deswegen, wenn dann ein Aufeinandertreffen kommt, das ist die Riesenchance für Bayern München zu sagen, ey, ja, jetzt haben wir eine Riesenchance gegen den direkten Konkurrenten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die dann da sein werden. Ob es dann reicht, um zu gewinnen, ist wiederum was anderes.
Aber
da brauchen sie auch das Spielglück.
So einen kleinen Rückschlag haben wir zum Beispiel gegen Hertha gehabt, wo sie in der letzten Minute ein 2-2 kriegen zu Hause. Aber das wirft die nicht um. Da spricht jetzt keiner drüber und sagt, gut, Künstlerpech in diesem Fall. In Borussia, bei Dortmund ist im Moment alles positiv. Von drumherum die Stimmung, die Leute, die machen einen wirklich geilen Fußball.
Genau, und deswegen wollte man sich davon
da
nicht
kannst du das mal wegstecken
in aber München. Das wissen sie auch. Also Favre ist der Letzte. Das ist ja nicht nur, dass er sich nach Spiel hinstellt. Leute, guckt euch das Spiel genau an. Dann werdet ihr sehen, viel zu viel zugelassen. Wir kassieren Gegentore. Die wissen das auch. Es ist eine furchtbare Leichtigkeit im Vergleich zu Bayern.
Ja. Wenn die Bayern da drauf gucken, sagen das. Ja, und das werden wir dann nächste Woche sehen, wenn sie dann gegenüber von Boateng, Hummels und Ribéry und Robben stehen, ob sie noch diese Leichtigkeit dann haben. Klar haben sie einen Vorteil, da ist außer Frage, weil im Endeffekt ist egal, was ist, Bayern München wird zu dieser Zeit immer Favorit sein, deswegen haben sie nicht viel zu verlieren, wie du es vorhin so schön gesagt hast, aber trotz allem wird man dann sehen, ob sie wirklich so schon so weit sind, wie jeder über sie berichtet.
Sie sehen aber die klassische Situation.
Das hat man vor dem Spiel gegen Atletico Madrid auch gesagt. Das ist die erste Reifeprüfung und die haben es mal ganz schnell 4-0 weggeknallt.
Ja. Die haben ein riesiges Selbstbewusstsein.
Genau.
Und die Voraussetzungen sind natürlich da jetzt optimal, mit dem Selbstbewusstsein jetzt dann am Samstag gegen Bayern München zu Hause zu spielen. Also wann sollen sie die Bayern schlagen,
vor allem
wenn nicht
weiß,
am Samstag?
Und man weiß noch dazu, wenn man gegen Bayern gewinnt, hat man 7 Punkte vor Bayern München.
Und die Krise ist auch noch größer in München.
Im Kopf
dann
drin.
Alles zusammen.
So, Halle, du hast vorhin selbst gesagt, die werden die Woche in Madrid, werden sie nicht mit der vollen Kapelle spielen. Bayern muss mit voller Kapelle spielen. Also die haben Champions League-Spiele diese Woche. Und Bayern ist in der Champions League auch noch nicht Erster, weil sie müssen zum nächsten Spiel, müssen sie nach Amsterdam. Haben sie zu Hause auch nicht gewonnen. Wenn sie gegen Amsterdam verlieren, kann es theoretisch auch sein, dass sie nur mal Zweiter werden in der Champions League-Gruppe. Also Bayern hat im Moment einen enormen Druck, die Spiele gewinnen zu müssen. Sie können sich keinen Ausrutscher mehr erlauben.
Bayern hat eigentlich natürlich eine gute Geschichte im Umgang mit Druck. Und die Situation ist ja natürlich auch wie geschaffen für Bayern. Also da hat Halil natürlich schon recht. Und oft war es so in diesen Duellen Dortmund-Bayern, dass man Dortmund immer so mit einem etwas besseren Lauf vorne gesehen hat. Erinnere mich an das Pokalfinale, wo Klopp dann schon seine große Show abgezogen hat und Guardiola hat halt was aus der Westentasche rausgeholt und die Bayern haben das gewonnen. Natürlich,
Dortmund strahlt im Moment viel mehr aus. Und Dortmund hat da diesen unschätzbaren Vorteil im modernen Fußball, Tempo. Die sind einfach schneller, das sind Raketen drin, wie Pulisic, wie Jadon Sancho. Also das hat auch Robben nicht mehr drauf. Ja? Und da wird auf die Bayern-Abwehr wird da ganz massiv was zukommen. Also es könnte auch vielleicht ein bisschen deutlicher werden zugunsten von Dortmund. Das ist alles möglich.
Wir werden sehen, ob die... Was die letzten Tage alles passiert ist, ob das Bayern noch mal zusammenschweißt oder ob die auseinanderbrechen.
Ich finde schade, dass das Spiel nicht heute ist, ne? Wenn ich euch so höre. Vielleicht soll noch eine ganze Woche warten.
Das ist ja schön.
Ja, ist alles gut. Champions League ist alles schön.
Vielleicht gibt Bayern eine neue Pressekonferenz am Freitag mit den Bossen.
Dass sie auch mal wieder Fußball spielen, das wäre auch schon mal ganz gut. Gehen wir mal zu Ruth rüber.
Und dann... schauen wir doch mal auf unsere Umfrage, ob Mario Basler recht hatte, wie sich das mittlerweile gestaltet hat. Von 50-50 sind wir nämlich tatsächlich gekommen auf, ich glaube, da sehen wir es, 76%. Mario, also deine Tendenz war definitiv richtig, 76% glauben an den BVB, dass er dieses Top-Duell gewinnt. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch unser Dopafon auflösen, um unsere Einstiegsfrage tatsächlich dann auch mal noch zu beenden. Sind die Bayern einfach nicht besser und können deshalb momentan einfach nicht diesen Glanz und ja, diese Dominanz versprühen? Hier auf unserer Facebook-Seite wurde extrem viel dazu gepostet. Ich nehme mal nur einen, Jörg am besten raus, der sagt, die Mannschaft ist überaltert und wurde nicht aufgefrischt. Der Trainer, so scheint, das hat keinen offensiven Plan. Es sind keine Spielideen zu sehen und die sogenannte Kabine hat er verloren. Also da werden einige Gründe genannt und jetzt hören wir nochmal Ihre Argumente am Dopafon. Danke fürs Mitmachen.
Die Bayern sind leider tatsächlich nicht besser. Unter Kovac sind sie brutal abgestürzt. Es gibt keinen Mannschaftszusammenhalt mehr.
Die Bayern sind sehr wohl besser, wie sie derzeit sich präsentieren. Was fehlt, ist einfach ein Erfolgserlebnis.
Bayern München ist im Moment wirklich so schlecht. Meiner Meinung nach ist es so, dass wir über die Außenstürmer nicht mehr das erreichen, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben.
Also ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt irgendwo schlechter geworden sind. Nein, es ist vielmehr so, dass die ganzen Bundesligisten, gegen die sie jetzt spielen natürlich, sich auch bestens eingestellt haben auf die Münchner.
Bayern ist absolut überaltert. Dann gibt es Spieler, die noch im Level sind mit 28, 29, aber außer Form. Dann Spielerfrauen, die rumtwittern. Ja, also wir haben den FC Hollywood wieder. Und dieses Jahr wären die alles, aber kein Meister.
Na gut, also die Spielerfrauen stehen hier am Platz. Und es gibt keine überalterten Spieler, oder? Gibt es die?
Es gibt nur gute und schlechte.
Ja, danke. Ich wollte dass ich das mache. Ne? Ja. Mario, schauen wir mal auf gestern, das Gegentor. Ne? Also Bayern, normal kannst du auch sagen, so wie Dortmund 1-0 geführt, kann man auch über die Runden bringen, schaffen sie aber nicht.
Ja, also das sieht man ja, was ich weiß nicht, was Süle da gerade gemacht hat. Guck mal. Also der Innenverteidiger, der ist vorne dran.
Die Flanke
und lässt
ist ja
den Ball einfach vorbei. Ja,
oder guck mal hier, auch kein Druck.
Der macht
oder?
Gar keine Bewegung zum Ball hin. Der guckt einfach mal, der lässt den Ball da. Ja, schießen halt rein.
Das hätte auch Röding. Das
hat er auch gemacht.
Das hätte auch Röding außen sein können. Das ist genauso von der anderen Seite gefallen. In die Mitte mit einem langen Bein rein.
Ja, aber da muss der Süle ist ja erstmal vorne dran. Guckt raus zum Flankengeber, sieht, dass der Ball reinkommt. Und macht keine Bewegung Richtung Ball oder versucht einen schnelleren Schritt zu machen, dass er zum Ball hinkommt, lässt einfach den Ball vorbeilaufen.
Wir haben es nochmal eingezeichnet hier.
Bitte schießen
da
rein.
Kannst du vielleicht nochmal. Also hier.
Ja, sieht er den Ball, er guckt zum Ball. Jetzt sieht er den Ball
schon. Steht kommen. Eigentlich auch richtig, alles,
steht alles okay gut.
Bis dahin, ne? Oder?
Ja. Und zwischen beiden Innenverteidiger läuft er durch und. Ja, jetzt macht er nicht, keine Bewegung zum Ball. Null.
Also ja, aber man muss auch sagen, der Ball ist wirklich perfekt geschlagen.
Ali, hast du recht, aber er macht ja überhaupt gar keine Anstalten, zum Ball hinzuwollen. Ja. Er sieht ja, dass der Ball da reinkommt. Natürlich war das ein perfekter Ball, aber der ist zwischen beiden Innenverteidiger, der Stürmer. Ja? Und auch Boateng steht hinten dran, 2 Meter zu weit weg, meines Erachtens, wenn ich sehe, dass
Mario,
der Ball da reinkommt.
Ich meine, du hast selber gespielt und da
ich hab's ja direkt reingeschossen.
Da spielen sie, glaube ich.
Ja,
Die stehen da 5-2.
Ja.
Die sind da 5 rote und trotzdem, da hätte auch 9-2 stehen können. Der Ball wäre wahrscheinlich in so einer Phase auch so reingegangen. Und
aber trotzdem
braucht man nicht über einzelne Spieler, glaube ich, momentan zu reden. Das ist, glaube ich, ein Problem, was...
Ich glaube, du willst Sportdirektor werden. Aber da ist Bayern. Da läuft doch irgendwas. Nein, ich sag ja bloß, es ist eine typische Situation, dass Bayern immer wieder ein Gegentor kriegt. Aber diese Situation darfst du eigentlich kein Tor kriegen. Weil nochmal, Süle macht 0,0 Anstalten, den Ball verteidigen zu wollen. Der trabt einfach weiter. Das ist das, was ich meine, weil... Im Normalfall musst du wirklich einen kleinen Sprint ansetzen. Da musst du ja nur 2 Meter richtig Gas geben. Aber der trabt ja einfach und guckt, wie der Ball an ihm vorbeiläuft. Ja. Das meine ich
und
ja nur.
Und das Problem, was mir aufgefallen ist, dass eigentlich keiner über die letzten Monate spricht. Das ist ja ein Prozess, wieso, weshalb meiner Meinung nach Bayern München momentan in so einer Situation ist. Das hat bei den Halbfinalspielen gegen Real Madrid... Sie waren klar und deutlich die bessere Mannschaft. Und sie waren sich auch sicher oder sie wussten, sie können wieder die Champions League gewinnen, weil sie auch mit Jupp Heynckes in so einen Flow reingekommen sind, wo sie einfach überall, egal wo sie hingekommen sind, dominiert haben. Und dann kam danach die Weltmeisterschaft.
Du hast recht, Sportdirektor, er lenkt ab, merkst du das?
Nee, da kam die Weltmeisterschaft. Nee, aber das ist ein Prozess, wo die Spieler gar nicht die Chance hatten oder bekommen haben, weil nach der Weltmeisterschaft ist wieder eine Phase, 2-3 Wochen. Man kann das gar nicht verarbeiten, was die letzten Monate passiert ist. Und dann kommt ein neuer Trainer, jeder bietet sich neu an, jeder ist hochmotiviert, dann super Vorbereitung, auch super Saisonstart und dann wird man irgendwann rückfällig, wenn man unzufrieden ist. Wenn man nicht mehr die Spielanteile hat, die man gerne hätte. Und das darf man nicht unterschätzen.
Ja, aber wir haben ja nach der ersten 7 Pflichtspielsiege, die Bayern dann hatte, nach dem Supercup-Spiel gegen Frankfurt.
Auf Schalke gewonnen
und. Dann hat ja auch der Kicker damals schon geschrieben, es ist wieder die gleiche Saison, am Schluss gibt es wieder 20 Punkte vor, da waren sie ja schon Meister. Also man muss ja auch sagen, die haben ja überragend angefangen, die ersten 5-6 Spiele Bayern München. Und dann kam ja eine Phase, und das war nach der WM, wo sie richtig gut gespielt haben, die ersten 6-7 Spiele. Und dann kam die Phase, und seit 6 Spiele hat Bayern kein überzeugendes Spiel mehr geleistet. Das muss man ja sagen. Also die Phase war ja am Anfang Weltklasse. Hat jeder wieder gedacht, naja, die werden wieder mit 20 Punkte Vorsprung Meister. Und jetzt ist Bayern in ein Loch reingefallen, wo ich sage, also das ist für mich nicht verständlich.
Als neutraler Beobachter ist es natürlich mal ganz schön, dass es ein bisschen spannender ist. Ne?
Ja,
die Bayern haben jetzt wieder die Riesenchance am Wochenende.
Klar, genauso wie Borussia Dortmund. Man darf auch nicht vergessen, und da gebe ich Halil natürlich auch wieder recht, Dortmund hat letztes Jahr auch schon am Anfang, glaube ich, mal 5 oder 7 Punkte Vorsprung gehabt. Genau. Und ist am Schluss trotzdem mit Bayern
21 Punkte.
Ja, genau.
Aber
ja.
Deswegen... Die Dortmunder können eigentlich nur gewinnen, wie der Marcel das vorhin gesagt hat. Jeder ordnet alles dem Erfolg unter. Und
ich muss dich jetzt abwürgen. Jetzt reden wir über die Super League, muss ich ja sagen. Also, das war die große Aufregung. Die Enthüllung der Plattform Football Leagues. Angeblich planen also die europäischen Spitzenvereine eine eigene Profiliga. Das Ganze ohne die UEFA. Bayern und Dortmund sollen natürlich dabei sein. Aber die Bayern... haben wohl schon länger diese Möglichkeiten abgeklopft.
"2016 lässt Bayern München juristisch überprüfen, ob ein Ausstieg aus der Bundesliga prinzipiell möglich wäre. Ergebnis: schwierig, zu viele Vertragsprobleme. Bayern verabschiedet sich von dieser Idee. Rummenigge sagt jetzt, die Super League wird kommen, die Frage sei nur wann. Er sagt aber auch, solange er bei Bayern München Vorstand ist, wird der Rekordmeister weder die Bundesliga noch die internationalen Wettbewerbe der UEFA verlassen. Bundesliga und Champions League haben also noch eine Galgenfrist. Stand jetzt ist der vermeintliche Geheimplan der Topclubs, eine eigene selbstvermarktete europäische Profiliga zu bilden, bei den Fans wohl eher unbeliebt. In der Super League sollen 16 Spitzenvereine wie Real, Barca, Bayern, Dortmund, Man United, Chelsea etc. unter der Woche einen regulären Spielbetrieb mit Vor- und Rückrunde bestreiten. Tenor in Dortmund laut Hans-Joachim Watzke: Eine Super League ohne die Borussia sei unvorstellbar. Der BVB würde die Bundesliga aber niemals verlassen. Die Super League wäre also der Todesstoß für die Champions League. Und die UEFA wäre im europäischen Vereinsfußball entmachtet. Vorteil für die Topclubs: mögliche Mehreinnahmen in der Super League, und zwar bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro pro Club und Saison. Muss man bei solch irren Summen schwach werden, oder? Verkaufen die Topclubs für Geld ihre Seele.
Marcel, was ist deine Meinung?
Ach, das sind viele, viele Schichten in der Geschichte drin. Also das Erste ist es vielleicht wieder nur mal ein Drohszenario der Topclubs, die mehr Geld wollen und die sagen, pass auf, wir machen die große Musik, her mit der Asche, Solidarität, ja, ganz lustig, aber wir haben nichts davon, wenn die Kleinen halbwegs ein bisschen was kriegen, wir müssen uns da oben auf diesem Niveau messen. Auf der anderen Seite, dann kommt die nächste Schicht, die Topclubs sind ihren Ligen längst entwachsen. Also das hat ja mit Wettbewerb wenig zu tun, was in Frankreich passiert. Italien wird Juventus Meister. Das hatten wir alles schon 100 Mal. Die Bayern schwächen jetzt. Wenn die Bayern alle ihre Ressourcen heben und sich wieder anders aufstellen und Dortmund und dann guck, wer noch in Deutschland dabei ist, aber da hast du schon zwei, sind auch von dem Rest der Liga viel zu weit weg. England hast du 4, 5 Clubs. Wenn die sich zusammenschließen und spielen, ist das Fußball auf höchstem Niveau. Hat es dann noch etwas mit Fankultur, mit dem zu tun, was wir mal so kannten? Nein. Ist das aber die Seele des Fußballs auf Dauer oder ist das eine Unterhaltungsindustrie, die aber nur so am Laufen gehalten werden kann, wenn diese Summen auch umgesetzt werden? Mhm. So, deswegen, das ist eine Gemengelage. Ich behaupte, in 5 Jahren gibt es diese Liga, weil sie nicht, du kommst nicht.
Ist nicht aufzuhalten, dabei. Meinst du?
Ist nicht aufzuhalten.
Also ich finde alles, was mit Super im Namen daherkommt, schon mal suspekt. Irgendwie, das klingt künstlich nach Plastik, aber außer Super Mario.
Super Mario ist auch so. Moment, das ist so.
Ja. Das ist wirklich, das ist ein vielschichtiges Problem. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Real und die anderen sich dazu durchringen, eine Superliga einzuführen und der FC Bayern ist dann nicht dabei, weil das kann der FC Bayern nicht hinnehmen, natürlich, dass die anderen ihm davon galoppieren. Also wenn wir mal dieses Szenario uns vor Augen führen, Vereine, die dann in der Liga spielen und eine 500 Millionen allein an Fernsehgeldern erzielen, wie ein Dominoeffekt, das schwächt alles andere. Ja, man weiß nicht, was europäischer Wettbewerb wäre. Aus der Bundesliga würden dann natürlich fähige Spieler abgezogen. Die Bundesliga würde schwächer. Auch zum Beispiel die Premier League, wenn man sich das mal vorstellt. Die stärkste Liga der Welt. Soll die ohne 4, 5 ihrer Besten auskommen? Wie steht dann diese Liga da? Die würde ja Gefahr laufen, pleite zu gehen. Kann die sich in Asien noch vermarkten? Das wäre alles am Ende. Und auch diese irrsinnigen Pläne, Spieler dann vielleicht nicht mehr für die Nationalmannschaft abzustellen. Also das geht wirklich so tief an den Fußball hin, weil eine Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, das ist einfach das Höchste. Und da ist Fußball das Kulturgut schlechthin. Das ist unser Lagerfeuer alle 4 Jahre. Und da mag die FIFA wirklich ein Drecksverband sein, gegen den man was unternehmen muss. Aber es muss nach wie vor eine klare Struktur in diesem Fußball geben und eben halt auch mit den Verbänden. Also da bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Aber sehr romantisch.
Du entfernst dich echt von der Basis damit. Also du brauchst die Leute im Stadion hinterher nicht mehr. Das ist eine große Show, was da inszeniert wird. Und das, was den Fußball vielleicht noch ausmacht, geht verloren, finde ich wenigstens. Volle Stadien, wo du Spaß hast. Gerade so ein Spiel jetzt Dortmund und Bayern in der Liga. Natürlich ist das Ausnahme, du hast es schon gesagt, die entfernen sich von den anderen Mannschaften.
Aber Bayern gegen Dortmund werden in dieser Liga auch gegeneinander spielen. Der Fußball, den das du zu richtig, sehen bekommen
mehr,
wirst,
aber wahrscheinlich nicht
nochmal,
mehr.
Ich finde das nicht super hier, nicht, dass ich hier der Vorreiter der Superliga bin. Ich versuche mich nur an den Realitäten zu orientieren. Mhm. Der Fußball, der in dieser Liga gespielt wird, wird das Beste sein, was du dir, das ist überragend.
Aber das wird ja auch immer langweilig, oder?
Fußball. Ein anderes Publikum, eine völlig andere Strukturen. Und was ist, wenn sich die nationalen Ligen ohne diese Platzhirsche, die den Wettbewerb lächerlich machen durch ihre Überlegenheit, was ist, wenn die sich gesund schrumpfen, sich nicht mehr global immer nur aufstellen, sondern einfach national Fußball spielen? Und die Fans gehen zu ihrem Club und sie wissen, wir haben eine Chance, irgendetwas zu gewinnen, aber nicht mehr uns normal vorführen lassen von Bayern, von Dortmund und in Italien von Juventus. Und da bin ich wieder bei der alten Geschichte. Das ist auch eine Chance. Es macht nicht großen Spaß, sich anzugucken, wenn die Bayern in Topform hier zu Hause Mannschaften empfangen, die entweder mit B kommen, weil sie sagen, die Punkte müssen wir woanders holen, oder sich mit 8-0 rausschießen lassen.
So wie Freiburg.
So wie Freiburg, ja. die eine Chance nutzen. Naja, es ist eine andere Zeit. Das ist das schönste Argument.
Andi war eigentlich nicht bekannt für Grätschen früher, aber jetzt.
Wenn du mir versprichst, dass das wieder Usus wird, dass Mannschaften herkommen, sich trauen und aufheben, was die Bayern liegen lassen, bin ich sofort dabei.
Aber das ist doch
eine Momentaufnahme.
Aber es ist doch trotzdem, ich finde es wirklich keine schöne Vorstellung, wie du vorhin auch schon sagst, dann spielen in Singapur oder Seattle oder sonst was, sind dann Spiele Bayern gegen Dortmund zum Beispiel. Oder ist doch eine Katastrophe, finde ich wenigstens. Mir als
Fußballfan, das darfst du ja auch so sagen, das ist ja kein Problem.
Das Fußball, es geht letztendlich nur noch um Kohle, finde ich. Das wird immer deutlicher, immer mehr. Da kann sich Bayern München nicht ausschließen, wenn da sowas geplant wird. Das ist auch klar und es wird wahrscheinlich auch kommen. Ich persönlich aber als romantischer Fußballfan sage, man findet es eine Katastrophe.
Ja, gut. Dann schwelgen wir ein bisschen, ne, in der Romantik. Sprechen gleich weiter Romantik darüber.
Als nicht, wirst du nicht finden.
ganz so romantisch finden das zwei Clubs gerade nicht, was in der Bundesliga passiert. Ich rede jetzt natürlich vom VfB Stuttgart, über die müssen wir gleich sprechen. Und natürlich auch über Hannover 96, Rasmus Koda, unser Kollege. Bis vor Ort, da sehen wir ihn am Stadion. Das alles gleich bei uns. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Check 24, Doppelpass und die Szene des Spieltages ruht.
Ja, und die freue ich mich sehr. Wir haben sie noch nicht mal vorgestellt, das machen wir jetzt an dieser Stelle. Szene des Spieltags bedeutet, Sie, liebe Zuschauer, dürfen Ihre Lieblingsszene auswählen. Wir schauen uns also jetzt gleich drei tolle Tore an. Und dann wird die Nummer eingeblendet, sehen Sie jetzt hier, 01379-36056. Dann können Sie was gewinnen. Szene Nummer 1, wir sind bei Leverkusen gegen Hoffenheim. Und das war Reece Nelson, der junge 18-Jährige, das Top-Talent der TSG mit dem 1:0. Und wir bleiben im gleichen Spiel und sehen die Antwort von Karim Bellarabi. Das 1:1, also für Leverkusen, auch wenn das dann am Ende ein 1:4 wurde und Hoffenheim klar überlegen war. Dieses Tor hat es auch in die Auswahl geschafft. Und Jonathan Schmid für den FC Augsburg hat ein Tor vorbereitet und eins wunderschön selbst gemacht, dieser direkte Freistoß, Szene Nummer 3. Also, liebe Zuschauer, Sie sind gefragt und Sie können 3.000 € und ein Apple-Paket gewinnen, wenn Sie jetzt eben anrufen an dieser oder über diese Nummer. Und dann wollen wir unser Super League-Thema natürlich auch noch ein bisschen weiter drehen und mal gucken, was denn in der Liga dazu so gesagt wurde, was ja einige Köpfe der Liga, so nenne ich es jetzt mal, zum Thema Super League meinen.
Ich glaube nicht, dass der deutsche Fußballfan, auch der Bayern-Fan, auf Dauer annehmen wird, du spielst heute in London und dann spielst du zu Hause gegen Paris und übermorgen spielst du vielleicht wieder in London, dann spielst du in Barcelona. Da hängt kein Schal mehr raus auf der Fahrt.
So gefühlt für mich, wenn es jetzt eine Liga drüber gibt, ist es natürlich schon so, dass es dann drunter eigentlich eine zweite Liga wäre, die Bundesliga.
Ja, du hörst ja nicht so optimistisch an. Wir haben ja gerade ein bisschen... Hier, unsere beiden Freistoß-Experten haben gerade, Mario und Andi, ne, bei dem Jonathan Schmid haben sie gesagt, tja, das war ja ganz einfach. Ne?
Er konnte gute Ecken schießen, aber Freistöße, bin ich mir nicht so sicher.
So, den komme ich jetzt wieder zurück zu der Nummer. Super League. Ist es vorstellbar, dass die Bayern wirklich aus der Liga gehen?
Also ich glaube, dass an der Geschichte was dran ist. Sonst würde nicht so viel darüber diskutiert werden. Ich würde es persönlich sehr, sehr schade finden, weil... auch für die Fans, genau wie es der Heidel gesagt hat und wie es viele in Deutschland, viele Verantwortliche von Vereinen auch sagen. Also ich glaube, der würde so viel verloren geben, aber ich denke, das Ding wird kommen, aber die Frage ist halt auch nur wann.
Es geht einfach immer ums Geld und es geht genau da geht es
aber
um die Kohle.
Aber als Verein musst du das doch
prüfen. Prüfen musst du das natürlich.
Prüfen, oder? Das
so und es wird deshalb auch kommen.
Selbstverständlich natürlich muss man das prüfen. Ja. Vor allem, wenn es um solche Summen geht, um auch weiterhin konkurrenzfähig, vor allem international bleiben zu können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wer Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß kennt und die schon so viel für den deutschen Fußball geleistet haben, dass sie für kein Geld der Welt die Bundesliga verlassen werden. Und vor allem hier in Bayern wird Tradition, glaube ich, sehr, sehr groß geschrieben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas nicht passieren wird.
Der Vertrag...
Ja, das hat Karl-Heinz Rummenigge auch gesagt.
Ja, sein Vertrag läuft 2019 aus. Das ist das eine.
Das hat er nicht gesagt.
Aber der Denkfehler bei Herrn Heidel war,
die spielen nicht.
Er sagt, der Fan, diese Liga und in vielem heute schon, baut sich und bastelt sich gerade ihre neuen Fans. Was nachwächst, mir war das immer in vielem zu viel. Religionsersatz, Familienersatz, das kann der Fußball alles manchmal gar nicht mehr leisten. Viel zu sehr aufgepumpt. Ich glaube, diese Super League, wenn sie kommt, wird ein anderes Publikum haben, ein Entertainment-Publikum. Das will Topsport sehen, aber nicht mehr die Südtribüne wirst du vergessen auf Dauer. Und das wird furchtbar wehtun. Das spüren sie jetzt sogar. Viele spüren, dass genau das jetzt passiert. Der Fan, wie er mal war, der Fan, den Herr Heidel meint, ist am... Der wird ersetzt werden durch andere, durch ein Entertainment-Publikum, das du heute schon in vielem hast.
Generationswechsel, oder was meinst du?
Das tut weh. Es geht vieles verloren an der Romantik, wie wir sie kannten, mit der wir aufgewachsen sind. Aber wenn du sagst, das wird es nicht geben, falsch.
Ist das denn wirklich eine gute Vorstellung, wenn du so eine Liga da hast, wo die Besten der Besten gegeneinander spielen? Es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg mehr. Die schieben sich jedes Jahr die Kohle untereinander zu. Mal wirst du Zweiter, mal Erster, mal Vierter.
Machen sie doch heute schon.
Ja, aber das ist doch auf Dauer.
Aber sie machen es doch heute.
Das ist doch langweilig.
Das Geld, was da zirkuliert, ist doch da. Und die Spieler gehen doch nicht dann plötzlich irgendwo anders hin, sondern der geht von Barcelona dahin, der von Dortmund geht zu Barcelona, dann verkaufen die den anderen an Chelsea. Sie machen doch jetzt schon ihr eigenes Ding. Das gibt's doch heute schon. Ja, die Champions League, sagen wir doch, die Vorrunde der Champions League ist doch bis zu Weihnachten, Leute. Es sind Termine, die wir wissen, weil Mittwoch spielen sie, dann Dienstag spielen sie die Champions League Musik, wir gucken. Aber wann es richtig losgeht, wissen wir doch. Ja. Ab Februar, und du weißt doch, wer am Ende Champions League Sieger wird. Einer von 5, 6.
Aber du hast dich früher immer auf diese Spiele dann gefreut auch, oder? Jetzt, wenn du sie dauernd hast?
Ja, aber die Schere geht doch jedes Jahr immer weiter auseinander. Die Großen werden größer und die Kleinen werden noch ein Stückchen abgehängt.
Für mich ist die Champions League oder so auch keine richtige Champions League, wenn der Vierte aus England, der Fünfte aus der Bundesliga in der Champions League spielt. Ich denke, man sollte eher anders denken. Man sollte die Champions League so aufwerten, dass man nur die Landesmeister aus den jeweiligen Ländern die Champions League spielen wird.
Diesmal war, ne?
Dann hast du die Superliga aber morgen. Dann springen die in Spanien aus dem Fenster.
Den UEFA-Pokal, Europa League und vielleicht ein Pokal der Pokalsieger. Dann hat ja die FIFA ihre 3 Wettbewerbe wieder. Ich glaube, die wollen ja einen neuen Wettbewerb einführen. Aber für mich ist es eh schon Champions League.
Erzähl mal Barcelona, wenn sie gerade Zweiter sind, dass sie nicht mitspielen werden, weil Real wird Meister.
Dann haben sie es auch nicht verdient.
Umgekehrt. Erzähl's ihnen, dann hast du diese Superliga übermorgen.
Also die Champions League war ja sicher ein Erfolgsmodell. Nur es hat sich halt eine Entwicklung ergeben, dass erst ab dem Viertelfinale interessant wird. Und das ist ja auch durch Studien belegt, einfach die nationalen Ligen sind seitdem verödet. Das ist einfach eine Tatsache. Und wenn jetzt eine Super League käme, also mir fiel eine wunderbare Fernsehserie ein, die jeder in Bayern kennt, der Monaco-Franze.
Die kennt man auch außerhalb Bayerns.
Da ist dann irgendwann das Spatzl, die Frau von Monaco ist dann unzufrieden, weil München halt auch schlechtes Wetter ist. Und dann zieht man in die Südsee, wo immer die Sonne scheint, wo alles, wo man seinen Drink kriegt. Und was passiert? Sie fängt an zum Saufen und kehrt zurück. Und irgendwann ist man vielleicht an dieser Liga der Besten.
Also die Folge hatte ich verpasst.
Weil dann immer Champagner und Scampi und dann will halt der München auch mal wieder sein Leberkässemmel essen.
So, jetzt habt ihr
es.
Es ist rührend, welche Argumente wir bemühen, um die Zeit anzuhalten. Das wird nicht gelingen. Es ist unromantisch, es ist traurig, aber es ist diese Zeit.
Ja, man muss nicht alles machen, was man machen könnte. Ja. Wir fliegen nicht Überschall, obwohl wir es könnten. Wir sind bereit, in Deutschland auf Atomkraft zu verzichten. Also man muss immer ein bisschen so Maß halten auch. Und im Fußball ist halt der Zeitpunkt gekommen, wo man das vielleicht mal abwägen muss. Da sagen viele Leute aus der Branche wie Wolfgang Heushäuser, der in verschiedenen Funktionen lange dabei war, wir haben es übertrieben. Ja, und da müssen wir halt vielleicht einmal mit den paar hundert Millionen
immer nur die kleinen
nette Milliarden denken.
Ja, aber wer soll denn Stopp sagen?
Ja, das wollte ich ja sagen.
Die Vereine selber. Machen wir nicht. Genauso wie bei den Plänen mit einer
die Infantino hat, von arabischen Investoren oder so, 25 Milliarden für eine große Clubweltmeisterschaft.
Wir haben da sogar eine WM in Katar.
Nee, lass mal.
Wir haben da sogar eine WM in Katar gekriegt.
Die möglicherweise mit 48 Mannschaften gespielt wird.
Also ich bin großer Fan der Dortmunder Südtribüne. Die muss auch so bleiben. Und ich hoffe, dass die auch in 50 und in 100 Jahren noch immer so ist, wie sie jetzt ist. Also ich
auch.
Dieses höher, größer, weiter. Ich finde, klein, aber fein. Man sollte die Champions League ein bisschen revolutionieren. Das würde ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Aber ich finde, der Fan, der sich freut, samstags auch in den Bus zu steigen, mal den Schal rauszuhängen und alles, das darf man irgendwie einer Gesellschaft auch nicht wegnehmen. Und da steckt viel mehr dahinter, als jetzt da das große Geld.
Also dein Appell an die Vereine, aufpassen.
Bitte?
Dein Appell an die Vereine, aufpassen?
Ja, man muss
regulieren.
Es darf auch nicht dazu kommen, dass Dortmund oder Bayern in so einer Super League spielen und ihre zweite Mannschaft meinetwegen in der Bundesliga loslassen wollen. Wenn sowas ist, kriegst du auch keine Südtribüne mehr voll. Wenn dann nachher irgendwie die B-Auswahl von Dortmund,
weil sie sagen, wir bleiben in der Liga. Die B-Auswahl ist, ne? Wenn du sagst, die.
Ja, trotz allem, du weißt, was ich meine. Also wenn du das, was vielleicht nicht für ganz oben reicht, dann in der Bundesliga spielen lässt, weil du ja mal gesagt hast, wir werden die nie verlassen, dann ist das aber auch irgendwie ein Ding, das nicht geht.
Also ich will nicht sagen, es wird spannend, wir werden mal gucken. Ja,
wir werden sie heute Abend sehen. Ich glaube, auf der ARD kommt ein großer Bericht. Der Spiegel will ja belegen, dass es von Bayerns Seite her schon die Zusage gegeben hat. Wir werden es heute Abend ja, glaube ich, 21 Uhr.
Gut, dann lass uns gleich aber über die Bundesliga weiterreden.
Gut, dann sind wir schon wieder. Also weiter mit der Fußball-Bundesliga. Schlechte Phase hat sicherlich mal jeder Verein, aber so mit der Hannover und auch beim VfB los ist leistungsmäßig, das ist schon sehr, sehr schwach. Beim VfB sogar rekordverdächtig.
Null Tore, null Punkte aus den drei Partien unter Markus Weinzierl. So einen Katastrophenstart hat noch kein Bundesliga-Trainer hingelegt. Und der VfB ist in seiner Vereinsgeschichte noch nie so schlecht dagestanden nach 10 Spieltagen.
Wenn man jetzt die Statistik anguckt, dann haben wir 5 Punkte, 5 zu 24 Tore. Ich meine, das zeigt schon, was da draußen zurzeit los ist.
Verteidiger Baumgartl hat sogar ein Stuttgarter Tor unterschlagen, aber das macht's natürlich auch nicht besser. Zumal es gegen die Frankfurter Eintracht die Gegentore 9, 10 und 11 setzte unter Weinzierl. Ja, Brust raus, leichter gesagt als getan. Das Selbstvertrauen ist total im Keller. Beim Tabellenletzten regiert das Prinzip Hoffnung.
Wir haben Hoffnung in den Trainer, wir haben Hoffnung in die Mannschaft.
Aber weil der VfB den Trainer ja bereits gewechselt hat, steht jetzt Sportvorstand Reschke im Zentrum der Kritik. Auch Hannovers Breitenreiter steckt mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf mit nur einem Pünktchen mehr als der VfB. Allerdings haben die 96er ein schönes Tor gemacht auf Schalke zum zwischenzeitlichen 1:1.
Und dann darf uns einfach diese schnelle 1:2 nicht passieren und das war sicherlich der entscheidende Punkt.
Keine Minute nach dem Ausgleich, der K.O.-Schlag für ein Team, das versucht zusammenzuhalten und es mit Humor zu nehmen, dass es unaufhörlich rumort in seinem Umfeld.
Ich bin jetzt im vierten Jahr bei Hannover und es wäre ja auch langweilig, wenn nichts passiert um den Verein rum. Es ist immer irgendwas passiert, jedes Jahr war irgendwie was los.
Und vor lauter Querelen und Nebenschauplätzen gerät die schwächste sportliche Bilanz seit 30 Jahren glatt in den Hintergrund. Dennoch stehen natürlich die sportlich Verantwortlichen im Fokus. Und es gilt, die spannende Frage zu beantworten. Wer trägt die Hauptschuld an der Misere?
Mario, gibt's nur einen Schuldigen oder ist es wie immer auf mehreren Schultern verteilt?
Nein, ich glaube, dass die Mannschaft einfach nicht gut genug ist. Ne? Von Hannover 96. Sie haben, natürlich muss man auch dazu sagen, viele Verletzte im Moment. Sie haben auf Schalke gestern gar nicht so schlecht gespielt. Also das Spiel hätte auch gut und gern unentschieden ausgehen können. Ja, aber mein Schalke hat ja auch kein berauschender Fußball gespielt gestern. Jetzt kommt halt bei diesen, in Anführungsstrichen, kleineren Mannschaften, wenn du natürlich 5, 6 Verletzte hast, dann wiegt es natürlich doppelt schwer wie bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München, weil da gibt es immer mal wieder eine Möglichkeit. Aber ich glaube, dass die Mannschaft, genauso wie in Stuttgart, ich meine, das ist ein Aufsteiger. Was erwartest du? Ich meine, klar hat man vor der Saison gesagt, einstelliger Tabellenplatz.
Vor 2 Jahren aufgestiegen, Mario.
Das berühmte zweite Jahr. War es ja so gut, die letzte Saison. Dann hat man gesagt, dieser einstellige Tabellenplatz, das sind halt Vollträume, auch in Stuttgart noch. Ja, die träumen halt noch von irgendetwas, was sie nicht erreichen können. Ich meine, gestern war ja ein gutes Beispiel. Die Zeit Mario Gomez ist natürlich jetzt auch langsam mal vorbei. Wenn er jetzt schon so einen Kopfball aus 3 Metern schon nicht reinmacht, dann muss er halt auch irgendwann mal auf die Bank.
Wir sind noch bei Hannover gleich. Ja, reden wir über den VfB.
Problem bei Hannover ist wahrscheinlich tatsächlich immer, dass da nie Ruhe in dem Verein ist. Das wurde ja gerade schon angestrichen. Du hast Probleme mit den eigenen Fans, weil die wieder gegen Martin Kind sind. Du hast da permanent Trouble oder sonst. Ich glaube, du kannst dich gar nicht in Ruhe auf den Fußballer konzentrieren. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig für einen Trainer oder auch für Horst Held, da irgendwas zu bewegen, wenn du immer nur Unruhe drumherum hast. Und meistens nicht mal vom Sport aus gemacht, sondern das ganze Theater drumherum. Ich glaube, das kann so einen Verein auch kaputt machen.
Vor einem Jahr, als Hannover aufstieg, gab es ja diese Umfragen unter Fans, was man für eine Endtabelle erwartet. Und da ist ja Hannover allgemein von der Schwarmintelligenz als 18., 17. damals Augsburg gesetzt worden. Und sie haben das damals ja doch übertroffen mit einer relativ sicheren Saison. Gegen Ende wurde es ein bisschen schwächer. Aber die Mannschaft ist ja nicht stärker geworden. Ja, sie hat Salif Sané verloren und den Martin Harnik, genau, hat wenigstens den Füllkrug behalten können. Also so ungefähr, wo die stehen, das entspricht jetzt dem Potenzial der Mannschaft. Und es gibt jetzt auch Theorien, Martin Kind würde die Mannschaft ausbluten lassen. Geht mir zu sehr in die Verschwörungstheorie. Ich glaube, der ist ja auch in erster Linie Fan und Hannoveraner. Und das ist ja auch sein Werk, 96. Und er will die halt schon eher überzeugend auftreten und erfolgreich dastehen sehen. Und die Person des starken Aufsichtsratsvorsitzenden hat natürlich auch ein Interesse da.
Rein sportlich müssen doch Clubs wie Hannover immer an der obersten Grenze spielen. Der Füllkrug war plötzlich der größte Torjäger auf diesem Planeten, weil er auch getroffen hat. Den konntest du anschießen, die Bälle reingehen. Jetzt gehen sie nicht rein und damit verlierst du 20-30%. Verkauf Sané, wichtiger Spieler, der für eine defensive Substanz und Sicherheit gesorgt hat. Und das fängst du da nicht auf. Aber lass mich nur noch einen Satz zu Hannover sagen. Das, was zwischen Kind und dem Umfeld passiert, wir haben eben Superliga geredet und Publikum, der Fan. Dort, Hannover will nicht in dieser Superliga in absehbarer Zeit mitspielen, so wie es aussieht. Aber da hast du genau diesen Konflikt. Die Fans möchten den Fußball so behalten, wie sie ihn kannten, wie er immer war. Und der Herr Kind sagt, wenn wir uns nicht 50+1 öffnen, wenn wir nicht andere Investoren und andere Möglichkeiten zu investieren finden, werden wir von den Großen noch weiter abgehängt. Es gibt für beide Seiten sehr, sehr gute Argumente. Ja. Sehr, sehr gute Argumente. So wie sie in Hannover ausgetobt werden, das ist natürlich der Irrsinn, dass die Mannschaft zu Hause Auswärtsspiele hatte letzte Saison, dann wollte sie es mal wieder jetzt ändern. Wie es im Moment ist, weiß ich nicht, es ist mir auch egal, weil das ist absurdes Theater, dass du im eigenen Stadion gegen dein eigenes Publikum spielst. Das ist ja dann Lizenz zurückgeben und aufhören, weil das ist ja klar.
Aber wie du schon gerade sagst, wenn du dann tatsächlich mal am oberen Limit spielen musst, um überhaupt mitzuhalten und dir fehlt noch diese Unterstützung, du hast
das Theater, nicht. Das kann ich nicht.
Wir nehmen unseren Kollegen mal dazu, Rasmus Godauer ist in Hannover. Rasmus, hallo, grüß dich.
Moin Moin aus Hannover.
Guck mal, allein die sportliche Seite betrachtet, so unruhig wirkt es in Hannover gar nicht, obwohl die jetzt auf dem Relegationsplatz sind.
Ja, das ist richtig. Also man spricht in Hannover nur über vereinspolitische Themen. Vielleicht noch einmal zu dem Ausbluten zu kommen, was man Martin Kind ja jetzt hier vorwirft. Der hat zuletzt jetzt mal wieder einen höheren zweistelligen Millionenbetrag gegeben, um genau diesen sportlichen Erfolg bzw. diese sportliche Wende garantieren zu können. Also es gab ein Haushaltsdefizit und Martin Kind hat Geld gegeben. Also das spricht alles andere als dafür, dass er auf einmal Hannover 96 ausbluten lassen möchte.
Ist denn wirklich so, wie Günther Klein auch gerade gesagt hat, dass die Tabellensituation auch dem Leistungsvermögen der Mannschaft entspricht?
Ja, das ist definitiv so, denn aber vor allem, was Mario Basler gesagt hat, stimmt natürlich. Gestern, da haben sie gar nicht so schlecht gespielt. Dazu gab es wirklich eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung, die ja zum 1-0 geführt hat. Also gestern haben 8 Spieler bei 96 gefehlt und diese 8 Spieler, die kann Hannover 96 nicht mal eben so einfach ersetzen wie vielleicht Borussia Dortmund oder der FC Bayern.
Normalerweise geht dann ja auch immer schnell die Diskussion um Trainer los, aber bei André Breitenreiter hat man überhaupt nicht das Gefühl.
Was ja, das stimmt. Also wenn wir uns erinnern an Bayer Leverkusen, da gab es ja schon die herrlich Rausrufe. Das ist in 96 überhaupt nicht so. Ich habe vor kurzem mit Martin Kind gesprochen und da hat er sowas gesagt wie, André Breitenreiter ist der beste Trainer in den letzten Jahren, den Hannover 96 hatte. Also er ist absolut überzeugt von diesem Trainer und er ist auch überzeugt von Horst Held, obwohl es da ja auch in der letzten Saison immer Wechselgedanken gab, einmal nach Wolfsburg oder nach Köln. Aber das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also man hält hier zusammen, aber das Problem ist einfach so ein bisschen wie in der Politik. Die SPD erzählt immer, wir müssen zurückkehren zu Sachthemen und Hannover 96 sollte schleunigst zusehen, dass sie über das Sportliche reden und nicht mehr nur über Vereinspolitik.
Wenn es so bleiben würde sportlich, denkbar, dass Martin Kind noch mal die Schatulle aufmacht im Winter?
Das ist sicherlich denkbar, aber jetzt muss man natürlich erst mal abwarten, was diese außerordentliche Mitgliederversammlung bringt, die einberufen wurde. Und da geht es ja auch um die Zukunft von Martin Kind. Also das Ziel der Interessengemeinschaft pro Verein hier in Hannover ist es schon, Martin Kind loszuwerden.
Rasmus, vielen Dank für deine Einschätzung. Grüße nach Hannover.
Das möchte ich sehen. Also, bei allem, was man diskutieren kann.
Aber dann des Hannover 96 möchte ich sehen, wenn Sie Kind vom Hof jagen. Ja. Die Nummer möchte ich sehen.
Gute Nacht, Marie.
Und dann wackelt der Schwanz so mit dem Hund und dann machst du dich überflüssig.
Aber das ist doch dasselbe, wie wenn wir über Herrn Hopp reden.
Natürlich.
Ich meine, das sind Leute, ich glaube, Herr Kind ist seit über 20 Jahren im Verein und investiert so viel und tut so viel. Ob das alles richtig ist, darüber kann man diskutieren. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja so, der versucht alles im Sinne des Vereins. Und da verstehe ich nicht, warum außen da stehende Leute immer gegen solche Menschen schießen müssen.
Gutes Statement an der Stelle, glaube ich auch, Hande. Müssen wir drüber nachdenken. So, gleich VfB Stuttgart noch und das Abendspiel, da wollen wir auch noch mal drauf schauen. Also so ganz unbemerkt. Hat sich auch Leipzig, ne? An die Spitze ran gemacht. Vorher haben sie schon auf 3.000 Euro ein iPhone XS plus Apple Watch. Frage von Adel und Bent live aus dem Lebensmittel am Münchner Flughafen. Der Check 24 Doppelpass. Und wir kommen zum Tabellenletzten. Der VfB Stuttgart 0:3 am Freitag zu Hause gegen Frankfurt, Mario. Ja. Du hast eben schon gesagt, die müssen dringend was tun, ne?
Ja, auf alle Positionen.
Auch vorne.
Komplette Mannschaft auswechseln. Ist ja desolat, wie sie sich anstellen. Oder wie die spielen. 3 Spiele verloren, 11 Tore, glaube ich, bekommen.
Ja, wir schauen mal auf den Gegentor, wo du das sagst gerade. War nicht so schwierig, muss man sagen. Für die Eintracht? Sag was dazu, komm.
Ja, man muss natürlich auch sagen, Eintracht spielt natürlich im Moment auch hervorragende Fußball, ne? Ich meine, du kannst gegen Eintracht natürlich verlieren, das ist sehr unglücklich, muss man sagen, vom Torhüter, aber ja, die anderen Tore, die kriegen halt so einfache Tore. Auch Bartstuber da, der, weiß nicht, was der da auf dem Boden gesucht hat, aber ein Centstück verloren hat, hat es gesucht, ne, oder was, keine Ahnung. Ist halt so wenig. In der Bundesliga muss man halt klar und deutlich sagen, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen, wenn du so verteidigst. Das geht halt nicht.
Ich habe bei der Übertragung so ein bisschen auf die Hintergrundgeräusche gehört aus dem Stadion. Und da war in der ersten Halbzeit sehr deutlich zu vernehmen, welche negative Erwartungshaltung das Publikum im Moment hat. Ja, also wenn ein Spieler wie Zieler so einen Abklatscher macht, da sind sofort die Pfiffe da. So diese Pfiffe, mit denen man sich in seiner negativen Meinung momentan bestätigt sieht. Und es ist natürlich eine ganz ungute Atmosphäre. Also da kann ja keine Leistung mehr gedeihen.
Aber wie soll die auch positiv im Moment, sein?
Ja,
aber schwer zu halten, Fan, muss ich jetzt auch mal sagen.
Ja, als Fan ist man eigentlich immer, man will da einen Sieg sehen, grundsätzlich. Aber momentan ist so in Stuttgart das Publikum so auf die Katastrophe eingestellt. Und wahrscheinlich ist das nur zu bereinigen, indem halt irgendeine Personalie.
Ja, aber was willst du machen? Der Trainer ist schon deiner. Es ist schon eine neue Trainer. Ja,
aber der Buhmann ist ja immer. Der Moment ist ja Michael Reschke, der Buhmann, oder?
Der Trainer kann es nach 3 Spielen nicht sein, ja, das wäre widersinnig. Ja. Im Moment ist sicher also Reschke der Buhmann, ja. Der, ja, wobei sich jetzt nicht viel ändern würde, wenn man jetzt den Sportdirektor.
Aber wahrscheinlich sind die Fehler ja auch im Sommer da gemacht worden, dass die Mannschaft eben auch nicht
so gut ist, dass sie mithalten kann. Du hast es vorhin bei Hannover gesagt.
Es ging ja damit los, dass man in Stuttgart davon geträumt hat, einstelliger Tabellenplatz
dieses Jahr. Und man hat das auch verkündet. Also der Fan, der jetzt enttäuscht ist, dem hat man ja auch eine Wurst vor die Nase gehalten, die gar nicht machbar war. Dann hast du dort immer diese Ansprüche, auch von außen, auch die vom Vorstand, alle reden dann über Dinge. Und der Fußball muss auch noch offensiv und schön
sein. Genau, das war auch die Aussage, Marcel, oder?
Oh, warte mal, aber langsam, das war doch knapp genug. Dann hast du den Korkut, der aus Mist, der da hoch, mit 2 Meter hoch rumlag, hat er die doch zusammengebastelt und hat das zu einem vernünftigen Ende geführt. Aber war nie der geliebte Trainer. Also hast du immer diese negativen Grundstimmung, dieses Brotteln, wie die Schwaben sagen, hast du immer da drin. Dann jagen sie den vom Hof. So, jetzt kommt Weinzierl. Dessen Qualität kann ich überhaupt nicht mehr beurteilen. Ich fürchte nur, wann soll der Moment kommen, wo er sie bezeigen können? Also nach 2x04 und 1x03, das ist doch mehr verbrennen kannst du doch gar nicht. Also wie sich das wieder zusammenfügen soll, verstehe ich nicht. Und dann hast du Spieler wie Gentner, ein wirklicher Führungsspieler, ein klasse Mann, macht unerklärliche Fehler im Spiel. Pavard ist Weltmeister. Der spielt wie sein Bruder, der eine andere Sportart ausübt. Das ist Wahnsinn.
Und da hätte man im Sommer noch 100 Millionen für ihn.
Genau. Und diese Spirale dreht sich so ins Negative. Und du siehst ja das erste Tor, was wir eben gesehen haben. Du siehst eine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein kaum gerade laufen kann. Die Frankfurter gehen in jeden Zweikampf, gewinnen jeden Zweikampf, jeder Ball rutscht durch. Und bei Stuttgart hast du das Gefühl, die haben alle irgendwelche Bleigewichte am Rücken und an den Füßen.
Ja, deswegen darf man nicht den Fehler machen, nur die 90 Minuten jetzt von Freitag zu beurteilen, weil ich glaube, das Hauptproblem liegt momentan, dass einfach zu viele Nebengeräusche sind. Dass der Verein nicht eins ist, dass nicht alle an einem Strang ziehen, dass die Spieler nicht die nötige Ruhe bekommen, um sich nur auf das Sportliche zu konzentrieren. Wenn man mitbekommt, klar ist das ein Verein, eine Riesengeschichte, Vergangenheit, aber dann, wenn sich dann ehemalige Spieler oder so immer wieder dann in solchen Situationen negativ über den Verein äußern, dann ist es kein Wunder, dass dann bei ein bisschen Widerstand, dass der Mannschaft in so einer Phase dann in sich fällt.
Ja, aber wenn die Fans und allen, wie Marcel Reif schon sagte, irgendwelchen Fantasien hinterherlaufen, weil vor der Saison verkündet worden ist, wir wollen Fünfter werden, wir wollen offensiv tollen Fußball bieten und du siehst sowas, was willst du da erwarten? Was soll da für eine gute Stimmung herrschen? Also, warum?
Es geht ja nicht um gute Stimmung. Es geht einfach, dass man zeigt, dass man eine Einheit ist. Und das gehören dann Leute dazu, die ehemalige Spieler oder die mal irgendwann...
Wen meinst du denn?
Guido Buchwald wahrscheinlich. Buchwald
hat sich doch aber der ist im Aufsichtsrat.
Heute ist es vielleicht Guido Buchwald, morgen ist es ein anderer. Die Namen spielen da gar keine Rolle. Man muss einfach zu einer Einheit werden. Ich bin überzeugt davon, dass sie mit Markus Weinzierl einen Trainer jetzt bekommen haben, der die Qualität mitbringt, der authentisch ist, auch die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, dass sie für ihn durchs Feuer gehen
und aber der mit
dass
drei,
sie nicht absteigen
mit
werden.
Mit 3 Niederlagen, 0-11 Toren, so einen Rucksack schon auf hat, bis er den mal erst wieder los wird, der kann noch so viel drauf haben oder können. Ich glaube, den schleppt er erst mal ein paar Wochen mit sich rum.
Ja, aber ich glaube, er macht im Moment eher da Michael Reschke verantwortlich. Ja? Weil bei Reschke erkennt man halt, dass der sich in seiner Rolle, ähnlich wie Salihamidzic, auch nicht so sicher fühlt. Reschke ist sicher ein Top-Fachmann. Also nicht umsonst wollte Pep Guardiola den mit zu Manchester City als Kaderplaner nehmen. Und da hat er auch in Leverkusen tolle Arbeit geleistet. Hat übrigens auch, ist Fußballlehrer, Ausgebildeter, also der versteht seine Materie. Und als
ist das
er
vielleicht
relativ schnell
das Handicap, auch, das Handicap sogar vielleicht, Günther?
Es ist dann immer so, vielleicht für einen Trainer, dann der so, dann da ist, ja, so ein bisschen gefährlich, wenn dann einer da über ihm ist, der halt auch so schlau ist, ja, weil er die gleiche Ausbildung hat. Aber nur dieses in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, das behagte Michael Reschke nicht so. Der hat sein erstes Interview gegeben, mal in 11 Freunde, als er dann bei Bayern Kaderplaner war. Das war so eine Gefälligkeit gegenüber dem Magazin, und das hat man ja bei Bayern überhaupt nicht gutiert, dass der jetzt plötzlich öffentlich auftritt. Und beim VfB ist der natürlich in vorderster Front, der muss ja alles moderieren, und das sind eigentlich nicht die Sachen, wo er dann seine Stärken hat.
Mhm. Wenn er Fußballlehrer ist, kann er ja selbst den Posten übernehmen. Dann macht er sowas wie Rangnick in Leipzig.
Ich glaube, Mario ist gleich beleidigt, der wollte schon dreimal was sagen. Und
ja, ich kann das alles nicht mehr hören, dass die Mannschaft kein Selbstvertrauen hat, weil außen weil sie im Vorstand sich gegenseitig angreifen. Was hat mich zu interessieren, wenn ich auf dem Fußballplatz bin und spiele Fußball, interessiert mich doch nicht, ob die im Vorstand sich die Köpfe einhauen. Also ganz ehrlich, jedes Mal, ich höre immer nur die letzten Jahre nur noch, ja, weil es intern in der Vorstandsetage, weil es da kracht, können sich die Spieler nicht mehr konzentrieren. Was ist denn das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Alle, hat dich das interessiert? Ja, du bist doch, Entschuldigung, ja, der ist doch auf dem Platz, um das Spiel zu gewinnen. Ja. Also mich interessiert doch nicht, wenn der Uli Hoeneß dem Raimund Aumann als Fanbeauftragter auf die Fresse haut. Hat mich doch nicht interessiert, wenn wir gegen Barcelona gespielt haben, wollte ich doch gegen Barcelona, wollte ich doch gewinnen.
Ja, Mario, aber das war eine ganz andere Zeit. Ich meine, da
habe ich vergessen.
aber du hast doch unter Markus Weinzierl gespielt, ne?
Ja, deswegen, ich bin überzeugt, also der ist sehr authentisch, arbeitet sehr akribisch und dass er die Mannschaft auf seine Seite bekommen wird, dass sie spätestens, sage ich mal, nach der Länderspielpause das verinnerlichen werden, was er will. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie mit dem Trainer nicht absteigen werden.
Hm. Aber es braucht Zeit bei ihm, also es hat in Augsburg Zeit gebraucht, bis er so an die Mannschaft dann rankam, bis das wirklich so ein gutes Bündnis war.
Selbstverständlich.
Schalke hat es halt gar nicht funktioniert.
Selbstverständlich braucht er Zeit. Das Spiel von ihm ist sehr, sehr intensiv und wenn man sich zwei, drei Spieler auch am Freitag wieder anschaut, die sind noch nicht auf dem Level, um das umzusetzen, was der Trainer vorhat. Und da braucht es natürlich seine Zeit.
Also ich glaube, dass die Fans das nicht verstehen in Stuttgart, was da im Moment gerade abgeht. Die haben innerhalb kürzester Zeit jetzt den dritten Trainer, Hannes Wolf, das Trainertalent mit schlechthin in Deutschland. Korkut hat die Mannschaft auf den 7. Platz gebracht letztes Jahr. Und 3 Monate später ist der Mann nicht mehr tragbar. Jetzt kommt Weinzierl und übernimmt eine Mannschaft. Diese Mannschaft hat auch zu viele Schwierigkeiten, zu viele Kompromisse jetzt eingehen müssen. Und das verstehen die Fans nicht. Deswegen ist auch in diesem Stadion bei den Heimspielen immer diese Unruhe auch. Und es ist klar, das macht man ja jetzt bei Michael Reschke fest. Der natürlich dann auch, ich sag mal, es gibt so Szenen, da geht dann in der Halbzeit runter zum Trainer oder auf die Bank oder neben die Bank. Ja, genau. Also die Fans müssen sich an irgendwas festmachen, was stimmt hier nicht, wer ist dafür verantwortlich. Und es ist klar, dass das Michael Reschke ist, das weiß er auch selber. Aber die Mannschaft, wenn du das erste Tor siehst, die Mannschaft hat ja innerhalb von 3 Sekunden haben die ja 4 Zweikämpfe verloren. Also die Mannschaft, ja,
guck mal das zweite Tor an, Anni, dann kannst du es nochmal dokumentieren vielleicht. Red ruhig weiter.
Die Mentalität der Mannschaft muss sich ein wenig jetzt ändern.
Boah, wenn ich das schon sehe.
Die Mentalität muss sich ändern. Ich glaube, man muss wegkommen von Umschaltspiel, Offensiv, Ballbesitz, Fußball. Ich glaube, in allererster Linie müssen die Spieler verstehen, die Spieler, die in ihrem Raum sind, dass die ihre Zweikämpfe, ihren persönlichen Zweikampf gewinnen müssen. Ja. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann kannst du das Spiel auch nicht gewinnen.
Also ich finde so eine Qualitätsfrage.
Aber guck mal hier, Unterzahl im eigenen 16er, in der 30. Minute.
Aber die Jungs haben es ja schon mal bewiesen.
Ja, aber jetzt sind sie überzeugt.
Ein paar Monate.
Jetzt. Guck mal, das sind sechs Stück. Sechs Stück sind im. Oder Bartstube, guck mal, den haben die.
Aber Mario, die haben es doch schon mal bewiesen.
Ja,
die haben es doch schon bewiesen vor 4 Monaten, dass es können. Warum sollen sie es jetzt verlernen?
Warum ist es weg? Warum ist es weg, Andi? Nur weil der Trainer gewechselt hat?
Ja, ich glaube,
das ist ja auch in der Geschichte von Stuttgart so. Was war es in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 12 oder 15 Trainer gab es. Ne?
Zu viele Ansprachen, zu viele Veränderungen, zu viele andere Ideen von Trainern, vielleicht auch von Michael Reschke, zu viel durcheinander. Die Mannschaft muss in Ruhe jetzt arbeiten. Man hätte vielleicht auch warten sollen, wenn man der Überzeugung gewesen wäre, Korkut ist nicht der richtige Mann. Hätte man vielleicht bis zum Winter warten müssen, dem Weinzierl vielleicht mal 4 Wochen geben müssen, im Trainingslager mit der Mannschaft zu arbeiten, die Mannschaft kennenzulernen. Aber ich sehe diese Unterschiede jetzt nicht. Hannes Wolf, Korkut, Weinzierl. Wo ist da der große Unterschied in der Trainerkategorie? Den sehe ich nicht.
Also ich glaube auch, dass die Mannschaft nicht gut genug ist. Du hast recht. Man hört von Markus, dass er wirklich ein sehr guter Trainer sein soll. Aber ich glaube,
alles gute Trainer.
Die Mannschaft gibt es einfach nicht her. Ich glaube, da kann sich Markus auch im Kopf stellen. Ich meine, wenn du mit dem Bartstuber, mit dem Gomez da spielen musst.
Jetzt hast du da festgebissen an den beiden.
Ja. Aber es ist doch gar nicht böse gemeint. Es ist ja gar nicht böse gemeint. Aber man sieht doch in der Situation, wie Bartstuber da hinterher, denn da hast du ja gedacht, den haben sie mit einer Schnur festgebunden irgendwo. Da kommt er nicht mehr vom Fleck. Und Mario war mal ein großer Stürmer. Kopfballchance gehabt aus 3 Meter. Mit dem Fuß wissen wir, war er noch nie der Beste. Kopfball ging ja immer richtig gut. Aber jetzt macht er schon Kopfball aus 3 Metern nicht mehr rein. Auch vorbei. Raus, weg.
So, viel diskutiert auch Also Michael Reschke ist ja vielleicht doch mehr Trainer, mehr Sportdirektor. Bei einem anderen Club funktioniert das eigentlich ganz gut, nämlich bei RB Leipzig. Und außerdem haben sie ja auch den Doppelbagger.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, und da sind wir bei einem Spieler, der ist ein großer Stürmer, aber ist auch noch ein paar Jahre jünger als Mario Gomez, 22 Jahre jung, Timo Werner. Dessen Tore gibt es in dieser Saison wirklich nur im Doppelpack. 8 hat er erzielt, 6 in der Liga, 2 im Pokal und immer doppelt getroffen, wie auch gegen die Hertha. Da sehen wir seinen 2:0 mit dem schönen Chip. Und er wollte sogar noch mehr, vielleicht noch 2 draufpacken, hat nämlich in 78 Minuten ganze 9 Torschüsse abgegeben. Das ist ligaweit Saisonrekord und das mit seinem schmerzhaften blauen Zeh. Also er eben erst 22 Jahre jung und ist wirklich dafür zuständig, dass Leipzig so Vollgas gibt. Er kommt jetzt schon insgesamt in 168 Bundesligaspielen auf 53 Tore und will natürlich in dieser Saison so weiterknipsen. Und Leipzig, ja, klammheimlich klettern die nach oben auf Platz 3, nur einen Punkt hinter den Bayern.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Schön gechippt nennt man das, ne, Mario, oder?
Ja, aber ich glaube, dass er nicht da in die kurze Ecke schießt.
Über ihn drüber, ne?
Oben drüber, aber drin ist drin. Reicht.
Also ich kann es bestätigen, dass es kein Zufall war, weil ich habe die Möglichkeit gehabt, Leipzig, ne? Eine Woche in Leipzig zu hospitieren.
Ja.
Und
Trainer
Timo Werner hat das immer wieder im Training gemacht. Deswegen war es definitiv kein Zufall.
Was hast du für einen Eindruck?
Ja, super. Also ich bin begeistert, was da in Leipzig aufgebaut wurde und die Möglichkeiten, wie sie an die Sache herangehen und man denkt immer von außen, denken viele, ja, die erkaufen sich vieles und investieren super viel Geld. Aber wenn man drin ist und das alles hautnah miterleben darf, sieht man, wie akribisch dort gearbeitet wird, wie viel Harmonie dort herrscht. Und deswegen wundern mich die letzten Ergebnisse auch nicht. Da wird wirklich gezielt und hart gearbeitet. Und es macht eine riesen Freude, dem zuzusehen.
Wir haben ja auch, glaube ich, nur eine einzige Saisonniederlage. Das war am Anfang in Dortmund. Da haben sie wirklich unter Wert, sind sie da geschlagen worden. Ja. Da waren sie lange Zeit die dominierende Mannschaft, gehen ja ganz früh in Führung und seitdem haben sie nichts mehr verloren. Also das ist schon eine bombenstarke Truppe.
Und der Kader ist gar nicht so
traumatisch.
Der Kader
ist gar nicht so groß, Salzburg.
Ne? Bitte?
Nach Salzburg ging's. Traumatisches Spiel gegen Salzburg.
Ja, das war ein Knackpunkt, wo sie dann einiges umgestellt haben, glaube ich, auch an der Mentalität ein bisschen gearbeitet haben, was man auch so von der Presse zu der Zeit mitbekommen hat. Und die haben, wie du schon gesagt hast, einen kleinen Kader, 18 Feldspieler und sehr, sehr junge Mannschaft. Und was für eine Leichtigkeit und Harmonie und viel positive Energie in der Mannschaft ist, das hat auch natürlich die Ergebnisse vor allem, dass jedes Mal oder überwiegend die Null die letzten Spiele hinten stand. Und die werden auf jeden Fall diese Saison eine sehr, sehr gute Rolle spielen in der Bundesliga.
Wir sind ja beim Training immer nicht dabei, sondern spekulieren ja auch ganz gerne. Geben die wirklich immer 100% oder müssen sie das? Verlangt das Ralf Rangnick auch?
Also auffällig war, dass viel Spaß gemacht worden ist, aber wenn es dann ins Detail ging, Ralf Rangnick kennt man ja dafür, dass er detailbesessen ist und da waren die Spieler auf Knopfdruck wirklich sehr hoch konzentriert und haben auch immer wieder gezeigt, wie viel Qualität dort in der Mannschaft steckt.
Geheimfavorit, ne? Nennt man das?
Zumindest holen sie
behaupten wir jetzt mal.
Nein, aber sie holen aus ihren Möglichkeiten das raus. Und das nochmal, wenn so eine Saison ist, wo die Bayern liegen lassen, da haben wir ja immer gesagt, wo sind denn die anderen? Warum traut ihr euch nicht wenigstens das aufzuheben, wenn es denen zu langweilig wird da oben an der Spitze? Und in der Saison hast du so den Eindruck, die Dortmunder sehr weit an ihren Möglichkeiten, da gucken wir nochmal. Ja. Aber Leipzig genauso.
Frankfurt auch.
Gestern, Werner musst du nochmal entlassen sofort aus dem Club, was der gestern gegen Jasset Chancen hatte. Wahnsinn, da hat er ja selber hinterher gesagt, ich muss ja 4-5 Tore, muss ich irgendwie machen. Macht dann aber 2. Also die waren sehr, sehr stark gestern.
Das Schöne, glaube ich, ist daran, ist egal, die haben die meisten Pflichtspiele, glaube ich, diese Saison.
Ja.
Die haben bis zur Winterpause werden sie dann circa 30 Pflichtspiele haben. Und egal, welcher Spieler raus oder reinkommt, die Mannschaft funktioniert, weil sie einfach das verinnerlicht haben, was der Ralf Rangnick vorgibt. Und das ist, glaube ich, was die Mannschaft momentan ausmacht.
Du hast vorhin noch gesagt, aber sie haben nur einen kleinen Kader. Kann das nicht dann noch mal irgendwie einen Knackpunkt geben? Und du sagst 18 Feldspieler, die haben aber die meisten Spiele von allen. Hast du da Sorge, dass da irgendwas passieren könnte, vielleicht, dass die Luft mal weg ist oder dass sie einknicken?
Nee, die haben eine junge Mannschaft und das ist, glaube ich, auch gezielt. Die Verantwortlichen müssen sich was dabei gedacht haben und deswegen sehe ich da keine große Sorge. Wie gesagt, die haben gestern gespielt. Ich glaube, Hertha BSC hat 11 Pflichtspiele gehabt und die Leipziger 21. Und wenn man sieht, gesehen hat, mit was für eine Leichtigkeit und wie viel Tempo sie ihr Spiel da angehen, ist schon faszinierend.
Reden gleich weiter über den Höhenflug von RB Leipzig, was noch drin ist für Sie. Und heute ist auch die Pokalauslosung. Ja, da haben wir noch einiges für Sie vorbereitet. Gleich wieder zurück. Hi von Adel und Ben, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Alle waren eine Woche bei Leipzig, was traust du denen zu?
Einiges. Ich glaube, dass sie...
Einiges ist ein bisschen zu
vor allem,
allgemein.
Man weiß, dass sie in der Offensive sehr, sehr stark sind. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie kaum bis gar kein Gegentor kassieren. Und deswegen glaube ich, da, dass sie bis zum Ende da ein Wörtchen mitsprechen werden.
Also Achtung, ne? Aufpassen. Wir sind sehr, sehr gespannt. So, Ruth ist dran mit Geld.
Geld gibt
für unser Phrasenschwein, ne?
Das machen wir auch noch. Ihr habt ja, na, wart ein bisschen sparsam heute, ne? Aber jetzt schauen wir erstmal noch auf die Szene des Spieltags. Sie haben ja fleißig mit abgestimmt, welches Tor hat gewonnen. Es war Jonathan Schmid vom FC Augsburg. Er also mit seinem sensationellen direkten Freistoß. Wie viel haben wir? 60% haben also für dieses Tor mit abgestimmt. Vielen Dank. Und jetzt wollen wir eben... So, genau, jetzt wollen wir auch noch das Phrasenschwein füttern. Auch da haben wir eine Menge gesammelt vom SV Gräfenwart, von Kevin aus Steyr, vom Fanclub Schalke, Virus Horstmar e.V., Gisela und Willi Ballering und von der Malereifirma Carmelini. Vielen Dank an dieser Stelle. Check24 verdoppelt, wie immer. Und liebe Zuschauer, ich weise Sie auch heute noch mal darauf hin, den Doppelpass können Sie in kompletter Länge ab jetzt auch auf sport1.de noch mal nachverfolgen, wenn Sie mögen. Und sport1 ist heute den ganzen Tag über auch eine sehr gute Adresse für Sie. Wir haben nämlich noch eine ganze Menge für Sie vorbereitet. Bundesliga pur, Basketball live, Eishockey live und die Highlights aus der zweiten Bundesliga heute auch noch für Sie. Also bleiben Sie einfach dran.
Danke, Ruth. Ich verstehe mal nicht, wie so ein Ball immer reingehen kann. Weißt du,
Entschuldigung?
Mit rechts dieser Freistoß gerade von Jonathan Schmid wieder reingehen kann. Verstehe ich.
Das Einfachste, was es gibt.
Ausrufezeichen. Gut, ihr seht, es kommt noch ein Erfrischungsgetränk für uns jetzt. Wir sind durch für heute. Vielen Dank, Halle, tolle Premiere. Danke dir. Günter Mayo, Marcel, Joachim, Andi. Danke an Roth, wie immer, an Hajo von Adel und Ben. Danke an euch, ans Publikum. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie immer sage ich, bis nächste Woche. Jetzt kommt Pur Landstein. Viel Spaß dabei. Sie haben es ja gehört auf Sport 1. Noch ein toller Sport, Nachmittag und Abend. Also genießen Sie es. Bis dann. Prost, meine Herren. Tschüss, Herr Lieb.